Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute widmen wir uns den letzten 4 Spielen der Schanzer, aber auch vor allem der Evolution des Heiko Kurzweg. Viel Spaß dabei! Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Es ist mal wieder Länderspielpause, was uns irgendwie entgegenkommt, weil gefühlt in diesem Herbst einen Monat, 4 Spiele, eine Länderspielpause und wir müssen uns nicht groß überlegen, wann wir aufnehmen, weil wir können einfach jedes Mal in der Länderspielpause 4 Spiele besprechen. Und heute haben wir eigentlich 4 Spiele zu besprechen, die theoretisch auf dem Papier alle super aussehen, aber ihr könnt euch zumindest auf mich verlassen. Ganz ohne Rant wird es heute nicht gehen.
Ich ahne Schlimmes.
Ja, er ahnt Schlimmes, er weiß, was auf ihn zukommt. Ich bin natürlich nicht alleine da, ihr habt ihn schon gehört. Martin ist da und Bene ist natürlich auch wieder da.
Servus.
Servus.
Boah, und dann würde ich sagen, wir haben heute 4 Spiele zu besprechen. Viel mehr ist, glaube ich, heute nicht. Und wir gehen da einfach mal durch die 4 Spiele, die seit der letzten Länderspielpause auf uns zugekommen sind. Ich kann mich noch erinnern, dass ich am Ende der letzten Folge gesagt habe, 2 Heimspiele gegen 2 sehr schlechte Gegner, 6 Punkte. Es kam ja fast so, zumindest am Ende. Mit dem ersten Heimspiel gegen Chemnitz sah es schon mal erstmal wieder so aus, als würde es nicht in die beste Richtung laufen. Aber ihr könnt mir ja gerne eines Besseren belehren. Wie fandet ihr das Spiel gegen Chemnitz? Martin?
Schon ein bisschen länger her irgendwie. weiß nicht. Für sich genommen irgendwie schon 2 verlorene Punkte. Ist jetzt, wenn du 3 Spiele noch zusätzlich dann hast, natürlich wieder völlig anders zu bewerten als das Spiel für sich allein, aber du hast halt in dem Spiel für mich irgendwie gesehen, dass wir die deutlich besseren Einzelspieler haben als Chemnitz. Bei, weiß ich nicht, Thalhammer, Elver und so weiter. Tja, und dann springt am Ende in einem Heimspiel 1 Punkt raus mit, ich weiß nicht, schon länger her, aber die einzige wirkliche Torchance, die es im Endeffekt war dann, glaube ich, auch ein Weitschuss der Gegentreffer. Also im Endeffekt, ja, natürlich 2 verlorene Punkte für das Spiel für sich genommen, aber...
Aber siehst du, für das Spiel für sich genommen so, dass wir dieses Spiel verdient hätten gewinnen müssen und dieses Spiel dann unglücklich nicht gewonnen haben? Weil, ganz ehrlich, so wie ich mich daran erinnern kann, ist es einfach so, mein Gott, dieses Spiel ist 1-1 ausgegangen. Wenn es nicht 2 Sonntagsschüsse gegeben hätte, geht das Ding 0-0 aus. Und ich kann mich jetzt nicht mehr groß daran erinnern, dass ich dieses Spiel irgendwie haushoch hätte gewinnen können.
Nee, also das war schon relativ zäh, oder? Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Also Führung war dieser Kaya-Volley, oder?
Ja.
Der schon ganz geil war.
Und auch einmal passiert quasi, auch wenn es Kaya war. Aber ich meine, der schießt da jetzt auch nicht jede Woche so.
Ja, klar, aber auch genau derjenige, dem das in dem Moment auch vollkommen gönnst, finde ich. Aber
total.
Nee, also ich finde in der ersten Halbzeit, ich glaube, wir sind mit 1-0 in die Pause, oder? Haben wir das richtig noch im Kopf?
Vielleicht merkt ihr das heute. Normalerweise hat der Martin immer so einen Zettel,
auf dem er irgendwie keine Druck hat zur Verfügung und kam nicht auf die Idee, sich das auf dem Notizblatt zu schreiben.
Und ich persönlich bin immer der jetzt so rum sitzt wie der Martin und dann immer sagt, das war jetzt vor der Halbzeit, oder? Das war Kaya, oder? Und heute drehen wir das Ganze mal um, weil ich bin natürlich top vorbereitet. Habe hier einen riesigen, zweiseitig beschriebenen, händisch beschriebenen, liebevoll vorbereiteten Zettel vor mir. Und der Martin weiß nicht genau, wer die Tore geschossen hat.
Aber
wir sind mit 1-0 in die Halbzeit gegangen.
Ja, also ich finde, wir haben das schon soweit kontrolliert, ohne jetzt irgendwie dann Feuerwerk abzubrennen. Was mich so ein bisschen gestört hat, was ich jetzt nach den 3 Spielen vielleicht ein bisschen revidieren möchte, aber was mir in dem Spiel irgendwie aufgefallen ist, dass das Zentrum relativ viele Lücken aufgewiesen hat. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Bene kann vielleicht auch noch was dazu sagen, aber das ist halt so eine Begleiterscheinung wahrscheinlich von dem 4-4-2, dass du im Zentrum nur 2 Spieler hast, wobei einer deutlich offensiver orientiert ist wie der andere. Und mir sind da schon in dem Spiel gerade extreme Lücken irgendwie aufgefallen.
Mir sind da nicht nur in dem Spiel extreme Lücken in diesen zentralen Mittelfeld aufgefallen, sondern auch neben dem Spiel danach und dem Spiel davor. Und ehrlich gesagt habe ich, weiß nicht, wie ich das auf 4-4-2 schieben möchte oder will. Also irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass diese komplette Mannschaft sich zumindest mal jetzt vor den letzten zwei Spielen sich auch stark darauf eingestellt hat, dass da aus diesem Zentrum nichts kommen wird und quasi alles über die Flügel spielt oder hoch auf Kutschke. Und genauso war halt unsere komplette Spielweise in meinem Gefühl nach. Aber es geht ja auch nicht nach vorne nicht, sondern es geht auch nach hinten nicht. Also sowohl der offensive Part in diesem Zentrum als auch der defensive Part funktioniert hier ja zumindest mal nicht so unglaublich toll in diesem Spiel.
Was geht dann überhaupt deiner Meinung nach?
Elva und Kaya und Buntic. Also auf jeden Fall nicht flach über die Mitte. Aber deswegen musste ich auch ein bisschen schmunzeln, als Martin irgendwie vorher gesagt hat, wir haben die besseren Einzelspieler und zählt dann von zwei Spielern Thalhammer auf, weil ich glaube, irgendwie die Saison ist, hat sich Thalhammer jetzt als Einzelspieler nicht so aufgedrängt. Ich finde
schon, dass du das in einzelnen Szenen immer wieder siehst, was für ein herausragender Einzelspieler er ist.
Ja, aber wenn das 5% des Spiels sind, dann habe ich da jetzt nicht so viel von.
Nö, aber das fällt dir halt trotzdem in einzelnen Szenen immer wieder auf.
Ja, aber das ist ja genau wie Beister quasi. Also ich meine, Beister ist ja auch ein überragender Einzelspieler, aber bringt gar nichts bei uns. Also gar nicht. Ihr merkt schon, es geht schon wieder in eine gute Richtung. Ja, wie gehen wir es mal ab? Ja, Bene, wie siehst du das Ganze? Dieses 1-1 gegen Chemnitz, sind es verlorene zwei Punkte oder ist es ein Punkt Mund abwischen weiter?
Nee, also ich sehe es schon absolut so und glaube, kann es auch relativ kurz zusammenfassen. Das sind einfach zwei verlorene Punkte, muss man ja nur einfach schon mal auf die Tabellensituation schauen. Also wenn der 5. gegen den 19. spielt, in der Situation, wo wir auch stehen geblieben sind in unserem Podcast und darüber gesprochen haben, vor der Länderspielpause. Also da haben wir ja gesagt, der FC muss darauf fokussieren, ein vernünftiges Spielsystem zu etablieren und vor allem Konstanz reinzubringen, dass zum einen eigene Chancen gespielt werden und dass zum anderen auch eine defensive Stabilität gewährleistet ist. Und dann führst du eigentlich schon 1-0 aus keiner Chance, muss man effektiv sagen, weil das war ein langer Ball, aber der kam dann irgendwie zu Kaya, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wie ihr schon also gesagt habt, der Schuss, den triffst du halt vielleicht ein oder zweimal von 10. Und dann führst du 1-0 und dann kriegst du eigentlich durch so ein blödes Gegentor wie das 1-1, wo ja, und das ist ja das Heftige, wo man sagen muss, man hat selber einen Einwurf auf Höhe der Mittellinie, wirft den zum Gegner und leitet so den Konter ein. Und das darf halt absolut nicht sein. Und also wie ich schon also gesagt habe, wenn dann, also Chemnitz war ja an diesem Tag auch nicht gut. Und wenn man das besser kontrolliert hätte, dann wäre man da vielleicht auch mit 1-0 oder dann mit einem Konter zum 2-0 irgendwann vom Platz gegangen und dann hätte es halbwegs gepasst, aber das war alles in allem zu wenig.
Ja, genauso wie du sagst, also wahrscheinlich wird das Spiel unter den Voraussetzungen halt in den seltensten Fällen irgendwie zu einem Fußballfest. Aber du musst es halt dann irgendwie, gerade wenn du in Führung bist, einfach irgendwie über die Zeit bringen. Und wie du sagst, das Gegentor ist halt mega unnötig, was ein eigener Einwurf ist. Aber ich finde dann auch, okay, klar, es ist ein Konter, aber trotzdem sind wir immer noch mit 4 Spielern hinterm Ball in der Situation. Also eigentlich steht die die Verteidigungskette relativ geordnet in der Situation und es schafft einfach halt keiner, den Spieler dann zu stellen. Gut, dass der dann den Ball halt natürlich auch wieder mit einem Weitschuss toll trifft, okay. Aber es ist trotzdem
halt auch nicht.
Es ist halt kein klassischer Konter für mich jetzt.
Diese ganze Viererkette rückt ja in dem Moment dann zurück und keiner geht auf ihn drauf, weil irgendwie alle denken, okay, ich lasse ihn kommen, aber dass sie ihm so viel Platz lassen, dass er halt einfach mal draufzieht und der dann auch noch reingeht. Ne? Sie dürften ihm eigentlich nicht den Platz lassen, aber dass der halt reingeht, ist dann auch eher, ich meine, Bene sagt vorher, 1 bis 2 von 10 macht der Kaya das Ding. Ja, ich glaube, der macht da einmal von 100 den, wenn überhaupt.
Unterschätzt du, Fati.
Ich nicht, ich war Bene. Ich sage ja, Kai hätte den auch 11 von 10 mal gemacht.
Okay.
Nein, Spaß. Also eine Szene vielleicht, auf die ich gerne noch irgendwie raus wollte. Wir hatten die Saison schon, glaube ich, ein, zweimal das Thema irgendwie, jemand macht das Gegentor. Oder macht das Tor, der eigentlich vielleicht nicht mehr auf dem Platz stehen dürfte. Mhm. Und in diesem Spiel gab es eine Szene, direkt am Anfang eigentlich schon, in der Kaya nicht böswillig, aber halt einfach auch sehr fahrlässig mit offener Sohle dem Gegner gegen die Schulter tritt. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass Matthew Lecky für uns genau so eine Szene auch mal 2 Spiele gesperrt wurde, wenn sie sogar 3 waren. Und ich denke, man kann sich da nicht beschweren, wenn das rot gibt. Also natürlich war das überhaupt keine Absicht, aber das war so dermaßen fahrlässig, dass ich weiß. Naja, und dann wirst du halt nach 15 Minuten oder mit einem weniger spielen, dann sieht es vielleicht auch wieder anders aus.
Ja, total. Ja,
aber Marco, eine Frage: Hätte der Kölner Keller für dich reagieren müssen in der Situation?
Sicher, ja, auf jeden Fall. Also, wobei, wenn ich jetzt mal kurz drüber nachdenke, es gab ja Gelb, das ganze Ding, oder?
Ja.
Und dann ist es ja keine klare Fehlentscheidung, weil es ist ja, der Schiedsrichter sieht es, der Schiedsrichter bewertet es und da es ja auch keine absichtliche Tätigkeit war, würde ich sagen, dass der Kölner Keller in diesem Fall doch aus der Pflicht zu nehmen ist.
Herzlich willkommen zum Schanzer Schiedsrichter-Podcast.
Ja,
Werner Ross Erben.
Sehr gut, wir machen Spin-Off. Liebe Grüße, Werner. Ja, aber eure Meinung dazu, also Martin, du hast schon ein paar Mal genickt, aber das ist so wirklich so ein Ding, ich meine, es kann Rot geben, aber wir hatten Glück, dass es halt keine
war. Wir haben uns ja im Vlog irgendwie angeschaut und gesagt, okay, da kommt dann nochmal gut davon. Ich finde es halt insofern lustig, weiß ich nicht, ob es lustig ist, aber wir haben in der letzten Länderspielpause quasi davor halt irgendwie gesagt, naja, okay, wir sind ja auf einem ganz guten Weg, also der Verein hat das auch gesagt und eigentlich haben wir uns halt in vielen Situationen auch selber geschwächt durch irgendwie unnötige rote Karten und das müssen wir in Zukunft besser machen. Zack, Länderspielpause vorbei, 15 Minuten gespielt, der Erste, der schon wieder ganz, ganz nah an der roten Karte ist. Also kein Vorwurf von Fatih, ich weiß nicht, ob er ihn da in der Situation überhaupt sieht, aber das hätte wieder ziemlich gut in die guten Vorsätze gepasst, wenn das so gelaufen wäre. Und ich finde, du hast sowohl bei ihm dann als auch bei, ich glaube, Antonic war es, der dann auch irgendwann gelb verwarnt war, schon gesehen, dass die beiden dann irgendwie extrem gehemmt in den Zweikämpfen waren. Und das hat dann auch zu dem Spiel nicht zu unserem Vorteil beigetragen.
Also ich meine, das ist kein Probe von Fadi, würde ich mal so halb legitimieren, weil ich meine, das ist natürlich schon unnötig und fahrlässig und da hat der Fuß nichts zu suchen. Es war nicht Absicht,
aber
für die Situation kannst du trotzdem einfach vom Platz fliegen. Und von dem her sind wir mal froh, dass es nicht so war und der danach dieses Ding reinlöten konnte. Ja, ansonsten 1-1. Naja, geht schon. Gegen den Gegner, den du eigentlich schlagen musst, wie du sagst ja vorher, Tabellensituation ganz klar und vor allem, weil du jetzt langsam auch mal wieder anfangen musst, nach oben aufzuholen, ist es natürlich eigentlich zu wenig. Ja.
Ja, ich hab noch ein, zwei Sachen irgendwie vielleicht zur Spielweise an sich, aber ich glaube, das macht vielleicht Sinn, wenn man das dann irgendwie übergreifend auch die Entwicklung der letzten vier Spiele so ein bisschen danach sich anschaut.
Du, oder? Wirf ein, wann du möchtest.
Ja, weil was halt mir in dem Spiel dann noch aufgefallen ist, dass du hast ja nach dem 1-1 schon noch eine Menge Zeit auch. Und da war es für mich aber jetzt nach vorne nicht mehr so mega gefährlich, sondern es wurde halt dann irgendwann wieder eng. Und in dem Spiel hatten wir dann auch nicht so viele Mittel dazu, irgendwie zu Torchancen zu kommen. Das waren dann, sobald du wieder irgendwie einen Rückschlag erlitten hast, nur noch irgendwie diesen langen Antonic-Bälle, die irgendwie auf Kutschke gehen. Das ist mir in dem Spiel halt irgendwie aufgefallen. Und das hat sich aber dann, um schon mal vorzugreifen, irgendwie in den nächsten Spielen deutlich verbessert, da sind wir dann wieder variabler geworden, vielleicht auch mehr Selbstvertrauen, wie auch immer. Aber in dem Spiel ist mir aufgefallen, du hast eigentlich das Spiel unter Kontrolle, kriegst einen Rückschlag und dann bist du spielerisch ein Stück weit limitiert.
Ja, ich meine, das hat ja ganz gut in die Situation gepasst, wo wir unseren letzten Podcast aufgehört haben, nach dem 5-1 in Groß-Asbach, wo wir schon also gesagt haben, ja, das waren schöne Tore, waren 5 Tore, aber das täuscht ein bisschen, also das war zu hoch, das Ergebnis, wenn man wirklich auf die Chancen sieht, die man herausgespielt hat. Und das hat man natürlich in dem Spiel perfekt gesehen. Und so eine Mannschaft wie Ingolstadt muss einfach den Anspruch haben, zu Hause gegen den Tabellen-19. Mehr Chancen herauszuspielen.
Das sowieso, ja. Und ich finde, das Ganze hat auch irgendwie zwei Facetten. Das eine ist natürlich, das, wie mache ich meine Chancen? Und das andere, was Martin, du ja vorher schon angesprochen hast, wenn du gegen so einen Gegner führst, da darfst du eigentlich gar nicht mehr von zu Hause, gar nicht mehr in die Bedouille kommen, dass du irgendwie nochmal hinterherläufst. Und das, finde ich, hat sich jetzt ja nicht nur in dem Spiel gezeigt, sondern in vielen Spielen, dass man Gegner unnötig stark macht. Also Gegner, die eigentlich spielerisch schlechter sind, die individuell schlechter sind, gegen die man eh schon führt, die man dann unnötig ins Spiel zurückholt und dann zusätzlich noch die Probleme hat, irgendwie Tore sich rauszuspielen. Das ist natürlich was schwierig ist, wahrscheinlich irgendwie rauszubekommen. Was ist auch ein Mentalitätsding irgendwo. Ha, Mentalität, gut. Grüße an Reus. Aber ich finde, dass das wirklich hat sich durchgezogen in der Zeit.
Ja, ich glaube schon, dass man das ein bisschen damit erklären kann, dass es natürlich ein Umbruch war und sich eine neue Mannschaft finden muss. Aber das haben wir auch schon im letzten Podcast angesprochen. Es wird dann jetzt Zeit, dass sich die Abläufe einspielen und dass dann die Konstanz einfach reinkommt. Und absolut, das hast du einfach in den meisten Spielen gehabt, dass man es gesehen hat, dass immer wieder leichte oder der Gegner zu leichte Chancen ermutigt wurde, ist vielleicht zu hart, aber dem Gegner leichte Chancen ermöglicht wurden und dann natürlich auch die Tore fallen, also die Gegentore. Und das darf halt nicht sein, wenn du dann oben mitspielen willst, beziehungsweise wenn du eine richtige Spitzenmannschaft sein willst, dann muss einfach die defensive Stabilität gewährleistet sein.
Ja. Boah, aber ich würde sagen, das nächste spielt dann ein bisschen anders aus. Da haben wir den schwachen Gegner nicht zurückkommen lassen, sondern haben wir uns mal gedacht, heute machen wir das anders. Da stand Sabine wahrscheinlich vor in der Kabine und hat seinen Matchplan präsentiert, der den einen oder anderen ein wenig irritieren könnte. Aber wir haben uns einfach mal gedacht, lass doch den schwachen Gegner einfach mal in Führung gehen und dann laufen wir hinterher. Wie wär's denn damit? Und entsprechend hat sich das Spiel gegen Münster gezeigt zu Hause. Und nach 18 Minuten sind wir plötzlich 1-0 hinten und es war so ein bisschen eiskalte Stimmung unter den 5.500 Zuschauern, die sich in das Stadion verurteilt haben. Das Tor, weiß nicht, wer kann sich super toll an dieses Tor erinnern? Ich kann mich nur erinnern, dass wieder plötzlich jemand Mutterseelen allein in diesem 16er steht.
Nee, was heißt?
Und
das war ja ein Abstauber.
Ja.
Aufs Tor schießt.
Achso, nee, stimmt, das ist der Abstauber dann, ja, genau.
Ja, aber derjenige, der Schuss selber ist ja schon, also man nimmt den Ball im 16er an, schießt, der wird dann von zwei Verteidigern geblockt und der nächste daneben schiebt ihn dann 5er rein. Also der, der nach dem Abstauber da am Ende steht, okay. Aber das ist so ein Ding, ich weiß nicht, auch bei dem, ja, Biene?
Ja, ich meine, also der Sechserraum ist einfach da viel zu schwach besetzt, beziehungsweise der Abstand zwischen Kette und Sechserraum ist einfach zu groß. Also dass mal ein Ball nach außen kommen kann und ist okay, aber da muss man den Spieler dort festmachen. Und der kann aber so einfach zurückspielen in den Sechserraum, wo dann der Spieler von Münster, wie du schon sagst, komplett alleine steht. Und gut, Buntic kann ihn halt noch parieren, aber eben nur zum Mann, zum anderen Münster-Spieler, der vor ihm steht und der dann nur noch einschieben muss. Und das ist mir allgemein aufgefallen, dass sie das in diesem Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit, dass irgendwie die Formation, also die Abstände zwischen den Linien, dass die da überhaupt nicht gepasst haben.
Ja, dann fällt 6 Minuten später das 2-0 und ich habe mir heute Morgen erst nochmal die Zusammenfassung angeschaut. Also dieses 2-0, das waren irgendwie vom Torwart von Münster 3 Bälle, einmal schnurgerade durch das Spiel. Also Torwart spielt den Ball, noch ein Pass. Und dann steht da plötzlich Mutterseelen allein da und schiebt ihn rein. Also da war überhaupt kein Zugriff über die komplette Mannschaft. Also vom Sturm an bis zur Verteidigung hat niemand unserer Mannschaft, glaube ich, mal näher als 5 Meter an diesen Ball gewesen. Und am Ende hast du ein Gegentor. Also das sah aus, als würden wir quasi den schwachen Gegner niederspielen, aber es war dummerweise irgendwie genau andersrum. Also wir keinerlei Zugriff.
Ja, Gegner. Total. Aber also wie ein Münster mit Tempo gekommen ist, und das haben sie in der ersten Halbzeit im Endeffekt das ein oder andere Mal gemacht, dann wurde es immer auch gefährlich. Und das war einfach die ganze erste Halbzeit, war richtig schlecht von uns.
Ja, ich meine, also da ist... Das hast du ja schon gesagt, Marco, für mich, also das war wirklich so ein Gegentor, wo ich sage, also das war wirklich Wahnsinn, weil da hast du ja eine Viererkette gar nicht erkannt. Also selbst wenn du da irgendwie versucht hast, irgendwas zu erkennen, für mich war da eine Viererkette in der Situation nicht erkennbar. Da waren 2 Spieler teilweise nebeneinander und die anderen beiden waren teilweise wieder irgendwo anders. Und das führt ja auch dazu, dass du, wie du sagst, in 3 Stationen also vor dein eigenes Tor kommst oder der Gegner vor dein eigenes Tor kommt, indem einfach dann ein Pass... ich sag mal, in den halbrechten Raum ausreicht und dann kann der Spieler quasi unbehelligt einige Meter gegen dein eigenes Tor machen.
Ja, unmöglich. Also ganz in dem Moment kippt so in dem Stadion auch schon so leicht die Stimmung, muss ich sagen. Also da kamen dann wirklich die ersten Pfiffe, die ich erstaunlicherweise auch irgendwie nachvollziehen kann, weil das war wirklich grauenhaft bis zu dem Zeitpunkt. Ja, kein Pfiff während des Spiels, die Diskussion hatten wir schon, aber ich kann zumindest die Reaktion verstehen, weil es war einfach komplett diffus, was diese Mannschaft da gespielt hat, gegen einen Gegner, der eigentlich auch wieder extrem schlecht ist. Also extrem
auch ja, die in der Spiel Saison. Ja, das schon ja, sehr, sehr gut gemacht Moment haben, aber klar, natürlich, also dass die Voraussetzungen natürlich scheiße sind, dass du aus der Länderspielpause rauskommst, eigentlich auch mit einer guten Stimmung nach dem 5-1 gegen Asbach und so weiter, und dann das erste schon nicht das Maximum mitnimmst und dann bei dem zweiten Spiel auch schnell 2-0 hinten liegst, dass da die Stimmung nicht toll ist, das ist irgendwie nachvollziehbar.
Ja. Ja. Dann haben wir ja eigentlich noch das Beste, was passieren konnte, eben mit dieser einen Chance, die wir in dieser Halbzeit dann quasi hatten, direkt den Gegenschlag von Kaya. Wirklich, wenn ich mich richtig erinnere, gut, wirklich gut abgelegt, diesmal auf den Kutschke, also mit dem Körper reingestellt, weil den Gegner wirklich mit seinem Körper auch tot gemacht, den Ball super zurückgelegt und Kaya trifft dann halt den Ball in dem Moment auch wieder genau so, wie er ihn in dem Moment halt treffen muss. Dann geht er dann wieder genau zwischen Freund und Feind durch, direkt neben den Pfosten und viel besser kann ihn halt auch wieder nicht treffen. Sie haben eine Chance quasi, die genau im richtigen Moment passiert und der geht dann rein.
Und ja, du hast genau in dem Moment auch schon diese Aufbruchstimmung wieder gespürt, auf dem Rasen und aber auch im Stadion, finde ich. Und das zeichnet sich halt dann auch aus. Okay, dass du nach einem 2-0 Rückstand, da waren wir beide auch nicht sonderlich gut gelaunt zu dem Zeitpunkt. Was? Und dass sich das halt dann trotzdem auch schnell wieder der Funke irgendwie, in dem Fall ja vom Rasen auch wieder auf die Ränge, umschlagen lässt, finde ich, zeichnet uns schon auch dann in dem Stück, ein Stück weit aus.
Ich finde, also gefühlt ist es vor allem irgendwie so, wenn halt Fatih Kaya trifft, ist halt dann irgendwie auch doppelt geil irgendwie für alle. Ja. Also ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die es immer irgendwie noch geiler finden, wenn Kaya das Tor macht. Aber es war halt einfach, in dem Moment hat es uns halt einfach egal gespielt. Es war 4 Minuten nach dem 2-0 Rückstand und du machst mit der einen Chance halt genau ein Tor, um halt diese komplette Untergehen zu vermeiden. Also ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass wenn das nämlich noch 10, 15 Minuten länger so weitergeht, muss ja nicht mal in Münster noch ein Tor schießen. Aber wenn sich das halt so ein bisschen eintrottet und diese Reaktion nicht direkt zeigen kannst, dass das richtig bitter werden kann an dem Tag und dass du halt nicht mehr aus diesem Sumpf rauskommst, weil wir, wie wir vorhin besprochen haben, einfach eigentlich Probleme hast, deine Chancen dann zu kreieren. Vor allem gegen so einen Gegner, der dann das dann clever macht am Ende des Tages. Und dann war das halt einfach genau der Punkt, mit dem der Knoten geplatzt ist.
Aber er ist ja auch nicht, also wenn man sich jetzt auch so ein bisschen den Spielverlauf dann nur auf dem Papier anschaut, könnte man ja meinen, okay, irgendwie du bist zu einem Rückstand geraten, hast dann relativ schnell den Anschluss geschafft und in der zweiten Halbzeit dann das Spiel gedreht. So einfach war es ja dann auch nicht. Also es gab ja in der zweiten Halbzeit dann auch lang eine Phase, bei der Münster meines Erachtens auch länger näher wieder am 3-1 war. Klar, mussten wir natürlich auch ein Stück weit aufmachen, aber also das war ja auch in der zweiten Halbzeit noch nicht vollständig das Gelbe vom Ei. Oder wie habt ihr gesehen?
Naja, also gerade nach der Halbzeit, da hat ja Münster wirklich zwei große Chancen zum 3-1, wo Buntic auch relativ gut immer reagiert. Klar kann man auch sagen, du hattest natürlich auch ein paar sehr gute Chancen zum 2-2, aber das, also wenn da in der Situation, glaube ich, das 3-1 fällt, dann ist das Spiel auch aus, beziehungsweise dann ist es durch für dich. Und das an sich dann auch ja die späteren Gegentore, das waren dann auch eher... Da kann man mal vielleicht wirklich von Willensleistung sprechen, weil das waren ja auch keine Tore, die jetzt über 5 Spielzüge herausgespielt wurden.
Ja, also was für mich halt da an dem ganzen Spiel auch so ein Punkt ist, ja, durch dieses 2-1 von Kaya hast du gemerkt, dass überall der Glaube wieder da war, als der 2 von Kaya. Aber natürlich, wie ihr beide es ja gerade auch schon gesagt habt, das eigentlich stellt man sich ja vor, wenn du als klarer Favorit gegen einen Gegner, der eigentlich ein bisschen krisengeschüttelt ist, zurückkommst, 1-2, dass du das halt langsam mal dann auch in deine eigene Hand kriegst und der Gegner eher versucht, das irgendwie noch zu verwalten, auf dieses sich hinten reinzustellen, vielleicht mit dem Konter noch dann doch irgendwie den Lucky Punch zu setzen. Aber ehrlich gesagt war das für mich schon auch anders. Also wie gesagt, in der zweiten Halbzeit waren die Chancen, die großen Chancen, die deutlichen Chancen, schon wieder eher auf Seite von Münster. Und das geht nicht nur in der Zeit bis zum 2-2, auf das ich nicht kommen würde, sondern auch später. Also auch nach dem Ausgleich hat schon auch Münster noch Chancen. Das 2-2, Bill, du hast ja gerade schon mal kurz angeschlossen, auch das jetzt nicht wahnsinnig geil herausgespielt, sondern da gibt es halt dann wieder abgelegt von, ich glaube, Ayensa diesmal. Und dann trifft halt Gauss den Ball genau so, wie du ihn treffen musst. Und der geht durch die Beine eines Verteidigers und senkt sich halt zwischen Torwart, Hand und Innenpfosten genau dahin, wo er hin muss. Bedeutet, auch da Pfändchen Glück, auch da aber halt auch wirklich die Willensleistung. In dem Moment haben wir einfach, an dem Einzige, was ich an dem Spieltag wirklich positiv rausziehe, ist halt dieser Wille, das irgendwie zu drehen und dann wirklich auch mal die Spieler, die ihren Körper halt einfach einsetzen und dann einfach mal diese Bälle auch irgendwie dreckig ablegen, aber auch nicht irgendwie nur dumm verlängern, sondern halt mal in den Rückraum, mal dann irgendwie nach hinten in den 16er verlängern und es hat ja zweimal funktioniert und dann steht jemand, der den Ball an dem Tag ganz gut trifft und dann machst du ein Tor. Ja, und dann steht es 2-2 und dann, spätestens dann, denkst du dir, okay, jetzt muss doch Ingolstadt aufdrehen und Münster irgendwie um Schadensbegrenzung bedacht sein, da irgendwie rauszukommen. Ich weiß nicht, wie habt ihr es gesehen? War das dann das?
Kann irgendwie so ein bisschen verzerrte Wahrnehmung sein, aber also weil ich auch irgendwie vorher nochmal die Telekom-Zusammenfassung angeschaut habe und dann da kommen dann auch nur die Tore und dann heißt es ja und ab jetzt nur noch Ingolstadt so quasi und dann kommt diese Ecke und das 3-2 fällt. Wahrscheinlich war es irgendwo zwischen deinem Extrem und nur noch Ingolstadt.
Naja, mein Extrem, also es war jetzt nicht so, dass wir die Wand gespielt wurden in der Zeit, aber es ist halt auch nicht das, also ich habe nämlich genau auch diese Zusammenfassung nochmal eben rausgehört, ja, nur noch Ingolstadt und dann quasi das folgerichtige Tor, aber wie ich das damals erlebt habe, war das quasi, naja, wir hatten jetzt auch nicht wirklich noch Chancen und wenn dann irgendwer vielleicht noch zu einer Chance gekommen wäre, dann wieder eher Münster und am Ende des Tages kommst du halt dann nach einer Ecke, die verlängert wird, wieder zu einem Tor, das auch eine totale Willensleistung war, weil da hauen sich halt alle wieder rein, das Ding wird verlängert und Schröck haut sich irgendwie in den Ball rein und schießt das 3-2. Aber es ist eben für mich nicht genau das, was dann irgendwie bei der Magenta-Zusammenfassung war. Nur noch Ingolstadt und du hast das Gefühl, wir haben das komplett dominiert und erzwungen und es war einfach quasi nur eine Frage der Zeit, dass dieses 3-2 fällt.
Also ich habe es auch ein bisschen anders in Erinnerung. Also ich hatte schon in Erinnerung, dass das dann nach dem 2-2, also Ingolstadt, mehr überlegen war. Hattest du jetzt nicht die 500-prozentigen Chancen, wo du gesagt hast, oh, jetzt muss er aber fallen, also jetzt mal übertrieben gesagt. Aber man hatte schon das Gefühl, dass Ingolstadt auf jeden Fall noch 3-2 will. Aber ich habe das Spiel, muss ich sagen, oder diese Minuten dann auch nicht mehr so in Erinnerung. Was man aber auch noch zu den Toren sagen muss, oder auch gerade zu den Ablagen, also das zieht sich ja auch irgendwie durch die nächsten Spiele oder durch die Zeit gerade aktuell durch. Und das ist ja auf keinen Fall falsch, dieses Muster zu haben, weil Ingolstadt hat einfach auch die Spieler dafür. Das muss man auch sagen. Und dieses Muster dann anzuwenden und wenn es dann wirkt, dann ist ja, zu übertrieben gesagt, alles gut. Aber natürlich, was wir auch schon angesprochen haben im letzten Podcast, eben, man muss variabler werden. Man sollte eben nun nicht nur von diesem Stilmittel oder diesem Spielzug abhängig sein, weil ansonsten wird es dann irgendwann schwer, dann bist du nämlich sehr, sehr leicht ausrechenbar. Ja.
Also was ich positiv sehe, ist ich finde dieses Ablegen, was jetzt in dem Spiel gesehen hat, also wenn man wirklich sich mit dem Körper reinstellt, mit dem Rücken zum Tor steht und halt den Ball gezielt in den Rücken der Abwehr spielt, das ist ja auch ein viel gezieltere Spielzug und ein viel effektiverer Spielzug. Als jetzt diese Verlängerung, also Ball hoch irgendwo auf Kutschke, Einwurf hoch irgendwo auf Kutschke und der verlängert einfach den Ball blind nach hinten. Weil das ist für mich halt wirklich so, ja, ich verlängere mal, guck, was passiert hinter mir. Aber dieses Ablegen in den Rücken der Abwehr, das ist ja viel überlegter. Also das ist ja schon ein bisschen variabler in dem Sinne und ein bisschen andere Angehensweise. Aber ja, ich meine, irgendwann werden die Leute auch mal kapieren, dass der Stürmer vorne sich halt dann meistens im Rücken passiert und ihn wieder zurücklegt. Aber gefällt mir ehrlich gesagt besser, als ich spiele jeden Einwurf hoch auf Kutschke und verlängere den irgendwo hin. Wobei natürlich die Ecke zum 3-2 im Endeffekt wieder genau sowas war. Ecke kommt, L war verlängert und hinten steht halt Schröck dann in dem leeren Raum und spielt, also halb leeren Raum und erzwingt das Tor.
Ja, aber das ist halt auch dann eine Qualität, die du erstmal haben musst, dass du halt immer auch noch für ein Standardtor gut sein musst. Also wie oft stehen wir auch im Stadion und sagen, boah, Standards sind aber heute wieder echt nicht das Gelbe vom Ei. Und am Ende des Tages ist aber dann doch eins der Tore immer auch ein Standardtor noch. Das ist halt auch eine Qualität, die du als Mannschaft irgendwie brauchst.
Das erinnert mich an Pascal Groß-Freistöße. Da hast du auch immer gesagt, jedes Mal Pascal Groß Assist nach einem Freistoß, aber wenn du jedes Spiel halt 24 Freistöße und 15 Ecken hast, kann das halt auch immer mal passieren. Genau. Das ist halt eher genau das. Ich meine, du spielst dann halt recht dominant, kriegst deswegen auch irgendwo natürlich sehr viele Standards. Und bei uns muss man ja inzwischen mit den Einwürfen auch wirklich sagen, dass Einwürfe auf Höhe der 16er schon eine ähnliche Brisanz haben wie Ecken. Also das ist ja quasi für uns ähnliche Qualität. Und das halt bei 15, 16 pro Spiel, in jedem zweiten Spiel mal ein Eckentor dabei ist, das kann halt auch passieren. Ist jetzt aber für mich jetzt auch nicht die größte Standardqualität.
Zwei Punkte. Einmal möchte ich nochmal auf den Torschützen zum 3-2 genauer eingehen. Ich glaube, einer aus dem Podcast hier hat den bei der Saisonvorschau erwähnt, was denn mit dem ist. Und eigentlich müsste doch der Schröck von seinem Potenzial her auch in die Startformation gehören, beziehungsweise nah an der Startformation dran sein. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber das war das eine Thema. Und das zweite Thema.
Ich nicht auch. Ich glaube, ich hatte den auch. Ich glaube, Martin wollte den noch nicht. High Five, Biene.
Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt aber auch weiter.
Nein, hat auch einen zweiten Punkt, der Biene. Ich bin ganz ohr, es gefällt mir, in welche Richtung es geht.
Und ich glaube, das ist so ein allgemeiner Punkt, und da kann man sicher ein bisschen diskutieren. Also ich glaube schon, dass sowas, so ein Spiel, irgendwie wie so ein bisschen Wendepunkt in der Saison sein kann, idealerweise. Denn ich muss ehrlich gestehen, gerade also nach den bisherigen Auftritten, also gerade wenn du dann auch 0-2 hinten liegst und so weiter, ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass das Spiel noch 3-2 gedreht wird. Und klar, es waren auch einige Punkte dabei. Wie gesagt, fällt es 3-1, ist das Spiel für dich eigentlich gelaufen. Aber dann drehst du das 3-2 und das kann dann gerade in so einer Saisonphase, wo dann so circa ein Drittel gespielt ist, schon ein bisschen wie so ein Wendepunkt sein. Oder wie seht ihr das?
Ja, absolut genauso. Also das auch noch auf meiner Liste, weil das hier jetzt schon auch wieder ein Stück weit in eine negative Ecke reingeht. Und eigentlich ist es halt genau das, was man aus diesem Spiel auch mitnehmen muss. Münster war erstmal deutlich besser als der Tabellenplatz irgendwie ausgesagt hat. Und aber dann so ein Spiel auch noch 2 Tore in Rückstand, nicht nur auf 2-2 zu stellen, sondern halt auch noch zu drehen, das ist schon eine Qualität, die ich extrem geil finde. Also der gesamte Spielverlauf, das Spiel kann noch so zäh gewesen sein und es war vielleicht an einem oder anderen Spielen auch irgendwie spielerisch limitiert. Aber das halt zu gewinnen, das haben wir ja, wann hatten wir das zuletzt, dass wir mal nach 2 Tore Rückstand gewonnen haben? Also ich weiß, ich kann mich an gar kein Spiel erinnern. Ich habe auch heute noch nachgeschaut, wir haben jetzt diese Saison halt schon 10 Punkte nach Rückstand geholt. Gut, dann kann man auch sagen, irgendwie, ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt, was war das, der 14., 15. Spieltag irgendwie, oder noch früher irgendwie 7-mal in Rückstand zu geraten, als am Ende Tabellenzweiter, dann muss auch nicht unbedingt sein. Aber das sind halt jetzt schon mehr Punkte nach Rückstand als irgendwie in den letzten 2 Jahren zusammen. Und das sagt dann ja schon auch einiges über die Mannschaft aus.
Und über die Liga.
Und über die Mannschaft.
Ja, also ja, für mich ist es so zweigleisig das Ganze. Also natürlich Willensleistung, Moral, super und auch für die Stimmung wahrscheinlich auch ganz gut. Aber ich finde halt bei solchen Spielen auch immer die Gefahr, am Ende des Tages einfach zu viel das Positive zu sehen. Und weil in diesem Spiel war für mich so viel Negatives, dass man das halt einfach auch nicht unter den Tisch kehren kann. Aber sehen wir mal das Positive, nehmen wir es als Wendepunkt. Ja, Biene?
Ja, und vor allem zum Thema negative Analyse etc. will ich mal ja nur erwähnen. Also ich heiße nicht Grandler auf Twitter.
Ich auch nicht. So, Ausschlussverfahren. Okay, wow. Schon wieder ist Martin der Böse. Naja, lasst uns doch einfach mal diesen Wendepunkt nehmen, wie er ist. Und weitergehen zum Auswärtsspiel in Braunschweig, das irgendwie anders war, als sich das wahrscheinlich irgendwie 95% aller Menschen, die dieses Spiel gesehen haben, erwartet hatten. Weil es war natürlich, also das war jetzt mal wieder ein Top-Spiel, das diesen Namen wahrscheinlich auch eigentlich erstmal auf dem Papier schon verdient hat. Und man hat wahrscheinlich ein eher ausgeglicheneres Spiel erwartet. Wie fandet ihr so unser Braunschweig-Spiel?
Ich wäre mit einem Punkt irgendwie vor dem Spiel, glaube ich, zufrieden gewesen.
Tja.
Aber zur Halbzeit wäre ich nicht mehr mit einem Punkt zufrieden gewesen.
Ich hatte aber Angst. Ich habe nämlich in dieser Halbzeit noch mich daran erinnert, dass wir irgendwann schon mal gegen Braunschweig eine 3-0-Führung zur Halbzeit aus der Hand gegeben haben.
Ja, in dem Heimspiel. Ja.
Von dem her schwan sie mir Böses. Aber lasst uns doch einfach mal irgendwo zwischendrin anfangen. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass eigentlich Braunschweig gar nicht so schlecht angefangen hat und auch relativ Druck gemacht hat in den ersten 15 Minuten, ohne jetzt die 100%ige Chance rauszuholen. Und dann fällt halt in der 20. Minute ein Tor, das schon im Spiel irgendwie so ein bisschen komisch aussah. Also es war, naja, also es gab irgendwie einen Foul an uns und dann wurde weitergespielt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Schiedsrichter das vorgesehen hat.
Ja, Kutschke hat sich halt einfach auch wieder in den Zweikampf irgendwie mega reingehauen.
Ja, und es wird halt weitergespielt und dann kommt irgendwie ein Ball auch wieder in den Rückraum. Kurz vor die 16er-Kante zu Gauss und Gauss fällt halt beim Schießen hin, schießt den Gegner an und die Bogenlampe, die fällt halt dann einfach hinter dem Torwart, genau unter die Latte. Also auch da wieder vielleicht dieses Quäntchen Glück, aber natürlich auch wieder der Wille, dieses ganze Tor irgendwie so zu machen. Und dann führst du halt 1-0 bei Braunschweig.
Ja, also wie du sagst, ja, war halt irgendwie ein ausgeglichener Beginn, würde ich es einfach mal sagen. Klar, vielleicht ein bisschen Übergewicht einfach für die Heimmannschaft dann. Und dann kippt das halt einfach durch so eine, auch in der Situation wieder erzwungene Situation, einfach der Angriff hat halt auch wieder 2-3 Zweikämpfe, die dem vorausgehen, wo schon Wille drinsteckt, die einzeln für sich zu entscheiden. klar ist dann das Glück dabei, dass der Schuss so abgefälscht ist. Ich glaube, der ein oder andere neben mir im Block hat sich sogar irgendwie weggedreht, irgendwie, weil es wirklich aus unserer Sicht genauso aussah, als würde halt irgendwie drüber gehen oder irgendwo abgeblockt werden oder so. Und auf einmal jubeln alle. Also, coole Sache.
Kurios. Kurios ging es weiter. Also das Kurios. Kurios war es nicht das Zweite. Es gab ein Eckentor. Na, haben wir lange nicht gehabt.
Ich höre deine feine Ironie.
Ecke von, ich glaube, ist Krause.
Ja.
Krause. Relativ schlechte Zuordnung irgendwie da in der Braunschweiger Hintermannschaft. Und dann, weil ich verstehe es halt immer noch nicht ganz, weil irgendwie kommt bei uns jede Ecke auf die kurzen Pfosten und wird verlängert. Und genau in diesem einen Moment steht halt auf den kurzen Pfosten irgendwie niemand, weder von uns noch vom Gegner. Und plötzlich Flugkopf bald ein Antonitsch dazwischen und jagt dieses Ding rein.
Ja, da möchte ich was dazu sagen. Also, es wurde ja irgendwie nach dem Spiel dann auch irgendwie, ich glaube in mehreren Interviews irgendwie so gesagt, ja, das war eine einstudierte Variante. Und da möchte ich euch mal fragen, warum studiert man denn diese Variante ein? Also wie erfolgsversprechend ist denn diese Variante mit irgendwie einer eigentlich zu kurzen Ecke, die einen Flugkopfball erfordert, die durch den Fünferraum, der ja eigentlich relativ gut besetzt sein sollte bei einer Ecke. Also wie erfolgsversprechend ist denn das?
Ja, Bene, Taktikfuchs, sei doch mal.
Ich meine, also der einzelne Kopfball an sich mit Flugkopfball etc., das ist wahrscheinlich, also auf jeden Fall nicht so erfolgsversprechend, aber vielleicht hat man sich darauf bezogen, dass eben vorne der Braunschweiger Verteidiger oder die Braunschweiger Verteidiger geblockt werden und von hinten der Lauf von Antonitsch kommt. Und das kann dann schon wiederum einstudiert sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es geplant war, dass der unbedingt einen Flugkopfball machen musste. Also eher sollte dann die Ecke schon vielleicht ein bisschen höher kommen, dass der auch einfacher köpfen kann. Aber dass du gegnerische Verteidiger blockst und dann von hinten oder aus dem Rückraum einläufst, das kann schon eine sehr gute Variante sein.
Für mich ist da der einstudierte Faktor wahrscheinlich eher, dass man komplett alle überrascht dadurch, dass man nicht wie alle 300 Ecken vorher den Ball auf die 15er Kante spielt, ihn verlängert mit 5 Leuten und hofft, dass hinten irgendwer da richtig steht, sondern dass diesmal keiner vorne stand und dann auch noch Antonitsch, der jetzt wirklich jetzt zumindest in unserem Trikot jetzt nicht die allergrößte Torgefahr ever ausstrahlt, dass der derjenige ist, der diesen Ball bekommt und ich glaube, vielleicht sollte das einfach nur alle am falschen Fuß erwischen und es hat es ja auch getan. Also in dem Moment hat es ja irgendwie geklappt. Aber ob wir das jetzt reproduzieren können und sollten, ich weiß nicht. Aber wir nehmen es doch einfach mal hin. 20.1-0, 23.2-0. Und was passiert in der 26.?
Das 3-0.
Wie als wärst du vorbereitet. Hervorragend. Und da möchte ich vielleicht auch nochmal die Vorarbeit herausstellen, weil diese Vorarbeit zu dem 3-0 war, naja, der Anfang der Ära. Wie nennen wir ihn jetzt?
Lionel Kurzweg.
Lionel Kurzweg, ja. Lionel Kurzweg finde ich eigentlich ganz schön, weil Lionel hat sich halt ein Herz gefasst und an dieser Außenlinie einfach mal einen Sprint angesetzt, einen stehen lassen und den Ball wieder wunderschön weich auf den Elfmeterpunkt zurückgelegt. Da man muss das Ding einfach nur reinschieben. Ich meine, ja, wenn er das so macht, dann wird Heiko vielleicht auch noch ein ganz großer.
Vielleicht muss man da auch nochmal hervorheben, warum er eigentlich gespielt hat. Gordon Büch hat sich im Spiel davor einen Kreuzbandriss zugezogen. Auch mega, mega ärgerlich für ihn. Ich glaube, sind wir uns alle einig, dass wir ihm
gute Besserung,
sehr schnelle Genesung wünschen. Aber ja, ich hoffe, dass er vielleicht auch nochmal den Sprung dann zurück in den Profikader irgendwie schafft.
Ja, aber also dieses Spiel, 6 Minuten, also das waren ja eigentlich 6 Minuten, in denen dieses Topspiel quasi entschieden waren. Also nach 6 Minuten ist dieses Spiel, gefühlt sind wir erstmal schon mal gewonnen. Und ich bin mir nicht sicher, an was es jetzt wirklich lag. Ich kann mir nicht mal sagen, dass jetzt Braunschweig so unglaublich schlecht war in diesen Momenten. Also das Gauss-Ding war natürlich einfach irgendwie Zufall. Dann gibt es eine Ecke, bei der man sich jetzt irgendwie drüber diskutiert, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das falsch zugeordnet war oder sonst, aber das war natürlich dann am Ende des Tages auch eher ein Flugkopfball und irgendwie reingewuchtet. Und das dritte war halt eine gute Einzelleistung, bei der natürlich dann Thalhammer mal schläflich frei steht irgendwo in der Mitte. Aber waren wir in dem Moment so unglaublich gut? War Braunschweig so unglaublich schläfrig? Oder war es halt irgendwas dazwischen, inklusive Fußballgott?
Ja, ich glaube, was man einfach sagen muss, dieses Spiel kann ein bisschen wie so eine Blaupause sein. Ich meine, du hast es oder ihr habt es als Spitzenspiel bezeichnet und es ist ja so, also zwei Mannschaften, die auf jeden Fall den Anspruch haben, oben mitzuspielen. Und dann ist es einfach so, wenn du bei dir selbst die gewisse defensive Stabilität gewährleistest, dann ist es relativ normal oder ist es sehr wahrscheinlich, dass du zumindest zu ein, zwei, drei Angriffen im ganzen Spiel kommst. Und wenn die dann natürlich innerhalb von 6 Minuten sind, und jeder der Angriffe zum Tor führt, ja, dann läuft einfach alles für dich. Aber es war auch einfach so an diesem Tag und das war einfach die Voraussetzung, dass, also ich hatte schon das Gefühl und ich war ja mit euch im Stadion, dass die defensive Stabilität stimmt, dass Braunschweig zwar ein bisschen ein, zwei Schusschancen am Anfang hatte, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, oh, die Abwehr steht heute nicht. Und das ist ja schon irgendwie der komplette Kontrast zum Spiel davor. Und natürlich hat dann der FC auch Einzelspieler, beziehungsweise auch Möglichkeiten, sei es mal durch einen langen Ball und durch eine gezielte Ablage dann auch zu Chancen zu kommen. Und das ist dann halt aber in diesem Spiel einfach alles für dich gelaufen. Und das ist dann aber einfach auch so eine Herangehensweise, die man in den Spitzenspielen auswärts wählen kann. Hinten defensiv sauber stehen, schauen, was sich nach vorne ergibt, teilweise vielleicht mal am Anfang auch mit langen Bällen operieren. Und ja, dann stehst du halt oder führst du halt 3-0 und dann passt alles. Dass es natürlich jetzt nicht in jedem Spiel so läuft, ist auch vollkommen klar. Aber wenn du eben hinten sauber und solide defensiv stehst, dann ist eben sowas auch möglich. Denn wenn du da irgendwie in Braunschweig in Rückstand gerätst oder so, dann sieht die Situation wieder ganz anders aus.
Ja, ich kann mich da auch nur anschließen. Das ist halt wie so oft im Fußball, das ist halt nicht immer nur ein Grund und ein Faktor irgendwie verantwortlich für irgendwas. Aber klar, natürlich hat Braunschweig auch aufgrund der Ergebnisse einfach von den Spielen davor schon einen gewissen Zugzwang gehabt. Dann gerätst du zu Hause als Braunschweig ins Hintertreffen, musst dich erstmal sortieren und dann kann man ja auch endlich mal sagen, dass wir halt einfach sowas knallhart ausnutzen. Ich meine, wie oft haben wir gesagt, okay, dann hättest du den Gegner an dem Punkt, wo du eigentlich jetzt dem richtig wehtun kannst und wir haben es nicht gemacht. Und jetzt endlich mal klappen halt dann auch einfach mal zwei, drei Aktionen aufeinander und dann sieht man mal, zu was das führen kann. Ja.
Also ehrlich gesagt würde ich sagen, ja, also überrascht war, glaube ich, jeder sowieso in dem Stadion. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit hatte ich aber irgendwie noch das Gefühl, ja, 3-0, aber es ist ja auch noch viel Zeit auf der Uhr. Es ist 26. Minute. Und auch zur Halbzeit dachte ich mir, ja, also wir sollten uns jetzt nicht darauf ausruhen. Und das kann natürlich auch schnell mal genauso in die Gegenrichtung gehen. Also auch Braunschweig hat natürlich die Qualität, zu Hause dann plötzlich auch mal so einen Doppelschlag zu setzen. Und dann sieht das Ganze wieder ganz anders aus. Dann hat sich aber in der 53. Minute, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, aber so unleserlich, dass ich es nicht mehr lesen kann. Kanza?
Gut, dass du vorbereitet bist.
Kanza, ja? Setzt eine wunderschöne Keller-Gedächtnisgrätsche gegen Lionel ein und haut ihn so dermaßen aus dem Stadion. Und man muss vielleicht mal sagen, also ich fand es relativ sympathisch, dass er aufsteht, kurz die Arme hebt, sieht, dass der Schiedsrichter kommt und einfach aus dem Stadion geht, weil er einfach jetzt nicht groß dachte, ich muss noch diskutieren, ob das rot ist oder nicht. Also er tritt halt mit offener Sohle und auch mit angehobenen Beinen den Kurzweg so dermaßen weg, dass es einfach keine zwei Meinungen gab. Und spätestens nach dem Punkt war das Ganze natürlich wie gegessen.
Ja, dann ist schon ein bisschen in die Karten gespielt und dann war es im Endeffekt irgendwie ein relativ, ja, dahin plätscherndes Spiel noch. Braunschweig hat am Ende noch einen Pfostenschuss, also da hätte man es jetzt auch nicht beschweren können, wenn die nochmal auf 3-1 zumindest rangekommen wären, aber also ich fand es jetzt dann eigentlich relativ entspannend in der zweiten Halbzeit.
Wenn ich mich richtig entsinne, gab es da so ein paar Chancen noch, oder? Das war doch das Spiel mit so 500 Beister-Chancen.
Ja, genau, also eigentlich, wir müssen natürlich auch
eigentlich den einen oder anderen Konter auf jeden Fall verwerten, ja. Also ich glaube, einmal Bibian, zweimal Beister mit ungefähr 105%igen Chancen, die teilweise gut entschärft wurden und teilweise einfach, ja, nicht in Stürmermanier abgeschlossen wurden. Es ist natürlich am Ende des Tages egal, aber ich denke mir immer, bei solchen Spielern, die jetzt ja nicht so viel Einsatzzeit bekommen, bei Baby ja klar, weil Beister immer noch sehr verwunderlich für ihn selber, dann muss man halt sowas auch mal nutzen. Und dann ist es egal, ob das 4-0 oder das 5-0 ist. Aber wenn du dich als Stürmer dann irgendwie mal anbieten möchtest, musst du halt in so einer Situation dann die Bude auch mal machen. dem finde ich so fraglich. Aber kann uns am Ende des Tages egal sein. 3-0, Spitzenspiel und dann bist du plötzlich wieder ziemlich weit oben auf.
Ja, und vor allem hattest du halt auch mal, wenn man das nochmal zusammenfasst, sagt, irgendwie 3 verschiedene herausgespielte Tore. Also das eine war ein langer Ball und eine Ablage, klar ist dann abgefälscht, aber das zweite war dann nach einer Ecke und das dritte war dann eben also einfach ein überragender Angriff, wie ihr schon also gesagt habt, dass du über außen durchgehst und dann zurücklegst auf den Raum, sage ich mal, zwischen Elfer und 16er. Und das ist einfach super gefährlich und das sollte einfach dann noch auch in den nächsten Spielen noch deutlich, deutlich mehr kommen. Einzelne Ansätze waren ja irgendwie sichtbar, aber noch nicht so, dass ich sage, boah, das Mittel ist schon komplett ausgeschöpft. Was mir dann auch noch aufgefallen ist, das lag aber vielleicht daran, dadurch, dass ich das Spiel im Stadion gesehen habe, weil das ist dann doch immer noch eine andere Sichtweise, als wenn du es irgendwie bei TV vor dem PC oder auf dem Fernseher siehst oder in der Zusammenfassung, dass das Thalhammer immer mal wieder komplett durchgelaufen ist in Pressing-Situationen. Also gerade wenn irgendwie der Braunschweiger Torwart oder der Abwehrspieler den Ball hatte und der dann zurückgespielt wurde zum Torwart, dann ist Thalhammer aus dem Mittelfeld da oftmals durchgelaufen. Also das ist, fand ich, eine relativ interessante Herangehensweise und Situation. Und da muss man natürlich schauen, also das kann ein sehr, sehr gutes Mittel sein, um einfach eine Mannschaft hinten unter Druck zu setzen. Aber natürlich birgt es wiederum die Gefahr, wenn dann die erste Pressinglinie überspielt wurde, dass dann neben dem Zentrum die Stabilität fehlt.
Ja, das hat mich halt schon noch ein bisschen gewundert, dass es gerade, also das war ja eigentlich so meine These, die ich dann auch in den Podcast eigentlich reinbringen wollte, dass wir halt einfach, naja, so dass so ein zweiter Sechser, wie du vielleicht irgendwie im 4-2-3-1 oder so hättest, einfach das Zentrum zu stärken, dass das vielleicht eine Option wäre, weil wir eben gerade in den 2 Heimspielen irgendwie schon im Zentrum nicht so gut ausgeschaut haben. Und dann tritt sowas halt in Braunschweig eigentlich gar nicht auf. Stattdessen trifft Thalhammer offensiv und irgendwie, ja, Braunschweig, die ja auch mit, ich glaube, Kobylanski heißt er, eigentlich einen relativ guten zentralen Mittelfeldspieler, der macht irgendwie keinen Stich gegen diese Mannschaft. Also das hat mich positiv überrascht und mich auch so ein bisschen dazu bewegt, die These dann nicht mehr so krass hier reinzubringen.
Dass es die schlechteste Doppelsechs aller Zeiten ist.
Was du natürlich schon sagen musst, bei einem 4-2-3-1, also ist ein sehr gutes System, also ein sehr kompaktes System, absolut, aber da müsstest du natürlich schon aufpassen, weil der FC in der aktuellen Situation gerade offensiv profitiert schon von diesem Zusammenspiel von Kutschke und Eckhard Ayensa. Also die ergänzen sich sehr, sehr hervorragend. Und wenn du dann nur noch einen zentralen Stürmer hast, dann eher im Zehnerraum ein, ich weiß nicht, ob sich diese Synergien noch so gut ergeben würden.
Ja, also darauf wollte ich auch gar nicht raus, dass wir jetzt irgendwie von 2 auf 1 Stürmer gehen. Ich habe eben nur diese These gehabt, dass wir mit nur 2 zentralen Spielern und nur einem klassischen Sechser entsprechende Lücken irgendwie in den beiden Spielen davor zumindest hatten und sich das aber jetzt eben gegen Braunschweig und dann auch gegen Zwickau eigentlich ein bisschen verbessert hat. Das ist alles, was ich damit sagen wollte.
FIFA spiele ich ja gerne mit 3 Verteidigern und dann Doppel-6. Um genau dieses Problem zu umgehen. Ja, vielleicht sollten wir das mal machen.
Ich wollte gerade sagen, also da wäre dann vielleicht eine interessante Herangehensweise, dass du eben 3-5-2 spielst. Weil ich glaube, also dieses Zusammenspiel, wie gesagt, von Kutschke und Eckhard Ayensa, das solltest du nicht auseinanderreißen. Klar kann man dann mal überlegen, wie man vielleicht das Zentrum besser besetzt, aber da ist ja dann immer die Option, machst du das eine, stärkst du das Zentrum, irgendwo musst du ja den Spieler hernehmen. Und was hat das wiederum für Auswirkungen auf die Offensive?
Da ist ja kein Platz mehr für Lionel.
In dem heißt wieder Gauss raus.
Ja, wieso?
Der Lionel, der rückt jetzt direkt ins Mittelfeld.
Wir bauen unsere Mannschaft um Heiko herum auf.
Um Heiko herum. Lionel wird jetzt Zehner.
Als Flügelläufe in dem 3-5-2?
Ja. Also nicht. Vielleicht sollten wir das Running System jetzt nicht unbedingt auseinanderreißen.
Nee, um Gottes Willen. Aber
um Gottes Willen.
Es geht ja um die Optionen, die man
noch hat. Willen.
Aber dann, wenn wir schon jetzt auch über Taktik gesprochen haben, dann muss ich schon noch eine andere Frage an dich stellen. Marco, wie war denn die Braunschweiger Gastronomie?
Ja, das habe ich, glaube ich, sogar in dem Podcast schon einige Mal erwähnt, dass in Braunschweig irgendwie die geilste Currywurst Fußball Deutschlands gibt. Und das habe ich natürlich auch dieses Jahr, nachdem letztes Jahr mal so ein Dürrejahr war, was Braunschweiger Auswärtsfahrt angeht, wieder extrem ausgekostet.
Zelebriert.
Und auch hier locker flockig 3-0 gewonnen. Ja? Und sie war wieder sehr geil. Ich bereue nichts.
Sehr gut. Ich meine, du hattest, glaube ich, auch so lange Wartezeiten, oder? Der Andrang hielt sich in Grenzen.
Achso, ja, das liegt daran, dass wir auswärts nicht so viele Fans mitbringen. Vor allem nicht weiter als 300 Kilometer auswärts.
Wenn das Spiel im Fernsehen kommt.
Wenn das Spiel auch noch, ja, im Free-TV kommt. Ja, das war die ganz große Bühne. Und da haben wir allen gezeigt, was wir können. Beenden wir das mal. Gehen wir mal auf das nächste Heimspiel gegen Zwickau. Also wieder so ein Heimspiel, wieder gegen einen Gegner, der jetzt tabellenmäßig nicht Topspiel schreit. Und, boah, nein, wir gehen mal wieder, also wie so oft, also das war wieder so ein Spiel, wie so oft. Wir gehen relativ früh 1-0 in Führung, 27. diesmal, mit Return of Lionel. War es das schon? Ja, das war das Erste. Oder? Ja, ja, ja. Ja. Lionel Kurzweg hat sich einfach aus diesem Braunschweig-Spiel gedacht, komm, ich bin jetzt Außenbahnspieler, ich mache jetzt Flügel und spielt gefühlt 5 Gegner aus, läuft parallel zum Strafraum, nimmt sich noch einen vor und legt ihn dann auf Kutschke ab. Kutschke, wie immer taktisch hervorragend, versucht er nicht selber das Tor zu schießen, sondern schießt den Torwart an, um mal Jenser ins Spiel zu bringen. Deswegen ergänzen die beiden sich auch so gut. Kutschke verballert die Chancen immer und den Abpraller nimmt dann nach Jenser. Das finde ich auch richtig gut, die Taktik eigentlich. Und das hat auch wieder funktioniert. Also Kurzweg auf Kutschke und Kutschke dann auf Torwart. Jenser schraubt ab, 1-0.
Ja, da muss ich, also das Thema Kurzweg müssen wir ja schon nochmal irgendwie auch nochmal aufgreifen. Also ich finde es ja irgendwie schon kurios, dass er quasi eigentlich durch seine rote Karte so ein bisschen raus war und jetzt eigentlich nur davon profitiert, dass das Colombüch im Endeffekt verletzt ist und damit er wieder in die Startelf rückt. Und ja, was er seitdem irgendwie abfeuert, gerade eben offensiv, was er da für Qualitäten entdeckt hat, finde ich schon überragend irgendwie. Also ich würde fast sogar die These irgendwie aufstellen, wo er vielleicht nicht sogar gedopt ist mittlerweile.
Hat er nicht gesagt. Nein, also ich meine, ja, man merkt halt einfach, dass er sich irgendwo ein Herz gefasst hat. Und ich finde, das ist irgendwie, ich glaube, das ist bei vielen Spielern so, dass sie dann irgendwann mal merken, ach, da geht ja was. Vor allem so in der dritten Liga geht das ja oft eher mal, als vielleicht bei anderen Spielen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das dauerhaft gut geht. Ja, das waren jetzt irgendwie in 2 Spielen noch ein paar gute Einzelsituationen. Aber ob das jetzt dauerhaft unser Spielmacher auf Außen wird, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Mich freut es natürlich, aber solange wird das Liga-Null bleiben.
Quasi ein Joshua Kimmich von der anderen Zeit.
Joshua Kimmich und wie los? Weltfußballer-Niveau ist das.
Verkapptes Spiel mal.
Na komm, so Quatsch. Aber vielleicht das, was ich vorher meinte mit, wie so oft. Ich meine, du gehst 1-0 in Führung zu Hause gegen den Gegner, den du auf dem Papier eigentlich schon schlagen könntest. Ja, am Ende auch tust. Aber du schaffst es halt dann nicht, einfach das in deine Richtung zu drehen, konsequent. Und 4 Minuten später fällt dann das 1-1.
Aus dem Nichts.
Ja, aus dem Nichts, mehr oder weniger. Also, ja klar, also es war nicht so, dass Zwickau irgendwie mega Chancen vor hatte, aber wenn ich mir jetzt recht entsinne, war das so auch wieder so ein, ich meine, der steht vor Antonic, macht einen Schritt nach links, Schritt nach rechts, Antonic steht halt da, macht gar nichts und dann chippt er ihn schön auf den Mann, der halt frei im 16er steht. Und den einfach verwertet. Und
ja, ich glaube, Schröck ist dann der Gegenspieler von König, oder? Der aber halt einfach einen Schritt zu weit weg ist im Fünfer im Endeffekt.
Genau.
Und dann hat halt so ein Stürmer mit der Erfahrung auch schon die Zeit und den Raum, den du ihn dann nicht lassen darfst. Ne?
Ja, die Frage, wie kann das überhaupt passieren? Also da stehen 2 Leute hinter ihm, also hinter dem Stürmer. Und die Situation, die dauert ja ein bisschen. Also er geht ja ins 1 gegen 1 gegen Antonic, sucht die Situation und spielt ihm dann genau den Ball auf die Brust. Und dann frage ich mich in Situationen immer, wie kann so eine schlechte Zuordnung in unserem 16er immer passieren? Also das ist jetzt auch nicht das einzige Mal, es ist ja diese Saison auch wieder ganz oft passiert, dass plötzlich irgendjemand eben nicht bedacht wird, Muttersehen in einem 16er steht und den Ball verwertet.
Ja, Marco, woran hätte gelegen?
Ja, das ist genau die Frage. Danke. Diese Frage würde ich sehr gerne an dich weitergeben. Ich kann natürlich auch wieder ein bisschen Input geben, weil ich mir immer denke, gut, dass du die Frage zurückspielst. Nein. Spielt der eine Raumdeckung, der andere Manndeckung und am Ende des Tages weiß keiner mehr, wer was spielt? Oder was ist das?
also das, also die, sage ich mal, individuelle Entscheidungsfindung in der jeweiligen Situation ist auf jeden Fall sehr, sehr ausbaufähig. Und ich meine, leider bin ich bei den Trainings nicht dabei und weiß nicht, wie das Defensivverhalten trainiert wurde. Aber in der Situation, ich gehe da komplett mit dir mit, das war schon wieder so super optimal. Also, und es ist ja auch keine 1-gegen-1 Situation außen mit Antonić, sondern der zweite Spieler lässt sich auch noch rausziehen. Und dann eher sogar noch der dritte, sondern dann spielst du im Zentrum eigentlich 3-gegen-3. Aber dann orientiert sich ein vierter Spieler auch noch auf die Seite. Und dann ist klar, dass ich dann irgendwann im Zentrum Unterzahl habe. Und dann kommt es halt, dann reicht eine einfache Flanke oder ein einfacher halbhoher Ball aus. Wenn der dann zum Gegenspieler ankommt, ja, dann brennt's. Also, und das ist ja auch meine Rede, dass ich das oftmals immer wieder kritisiere, teilweise die Formation, die Abstände, das kollektive Gruppen defensiv verhalten. Also, das passt in einigen Situationen nicht. Und das war da wieder ein perfektes Beispiel dafür. Also wie auch vorher die Gegentore gegen Münster.
Na, also das ist einfach so ein Zuordnungsding. Aber wie gesagt, das ist ja nicht einmal, es ist auch nicht irgendwie mehrmals. Und ich will da auch immer nicht von unbedingt einfach nur von individuellen Fehlern sprechen, weil es ist ja irgendwie die komplette Hintermannschaft, die in solchen Momenten dann irgendwie sich komisch orientiert. Aber es ist halt die Frage, woran kann, das ist ja irgendwas Strukturelles scheinbar. Ja, aber woran liegt sowas?
Kann ich nicht beantworten. Aber es ist halt in der Situation schon, also in beiden Gegentoren ist es halt schon komisch, weil du halt eigentlich genügend Leute im Ball näher hättest. Also gerade auch beim zweiten Gegentor, das finde ich noch extremer, da hast du irgendwie 6 bis 7 Leute im Strafraum und trotzdem geht der Ball irgendwie rein. Das darf halt eigentlich auch nicht passieren.
Ja, das ist genau, das weiß ich halt vor allem. Ist es halt irgendwie so, dass die einen sagen, okay, wir decken jetzt den Raum und zwei andere denken, aber sie müssen jetzt halt Manndeckung spielen und deswegen stehen dann plötzlich 2 Leute am Gegenspieler und 3 hier dahinter und dann der eine, der dann irgendwie Mutterseelen alleine im 16er steht, macht dann die Bude.
Also ich glaube, das kann an mehreren Gründen liegen. Der eine kann natürlich sein, du musst diese defensiven Routinen, das kollektive gruppentaktische Verhalten einfach immer wieder einschleifen und trainieren, das ist vollkommen klar. Aber dann kann es, und das glaube ich, spielt in dieser Situation auf jeden Fall eine große Rolle. Dann ist es aber immer noch so, das beste eintrainierte Gruppenverhalten bringt nichts, wenn dann in der individuellen Situation 1-2 Spieler die falsche Entscheidung treffen oder sich eben rausziehen lassen. Und da waren es ja, wie gesagt, sogar 3 bis 4 Spieler, die sich außen auf den dann letzten Endes flankenden Akteur orientiert haben, die eben nicht sich in die Mitte orientiert haben, wo die Gegenspieler dann gestanden haben.
Ja. Ja, das ist halt wieder einfach, eigentlich ist es einfach krass unnötig. Du führst 1-0 und lässt dir halt durch so solche Dinger dann wieder direkt die Butter vom Boden nehmen.
Seit wann ist denn ein Gegentor nötig?
Naja, es gibt ja nötig in dem Sinn, dass du halt vom Gegner so dermaßen ausgespielt wirst, dass du keine Chance hast zu tun oder zumindest so unglücklich, dass du nichts dagegen tun könntest. Aber wenn du es halt so einfach verhindern könntest, dann finde ich es unnötig.
Spaß beiseite, also dass ich gehe da komplett mit dir mit, gerade wieder die Situation haben, die wir gegen Chemnitz schon angesprochen haben. Du führst 1-0 im eigenen Stadion und dann machst du es dem Gegner viel zu leicht, dass er einfach ausgleicht. Und ansonsten, wenn du halt eben schon mal in Führung bist, dann hast du eigentlich ja alle Möglichkeiten, in dem Heimspiel das souverän zu spielen und dann eben nicht mit auf Teufel komm raus angreifen zu müssen, sondern die Situation abzuwarten, zu sehen, wo ergeben sich Chancen und Möglichkeiten, um dann das souverän zu spielen. Denn wenn du in Führung bist, dann musst du ja, oder dann kannst du auch mal einfach Spiel beruhigen und musst nicht unbedingt sofort zwangsweise auf das zweite Gegentor gehen. Aber die Voraussetzung ist natürlich davon, dass du in der Defensive stabil stehst.
Ja, aber wir haben jetzt echt extrem viel über die Defensive in der ersten Halbzeit geredet. Ich finde, da müssen wir auch noch über die Offensive in der ersten Halbzeit reden, weil ich finde, das war offensiv die beste Halbzeit in der Saison. Das ist dann am Ende, wenn du mit 3-2 in die Pause gehst, eigentlich gar nicht so deutlich, dass das da ein klasse Auftritt war, aber mit welcher Regelmäßigkeit und in welchem Tempo wir uns da Chancen rausgespielt haben, das war schon richtig, richtig stark. Also eigentlich musst du, klar, vielleicht auch wenn du defensiv 1-2 Gegentore davon vermeidest, aber einfach mit mindestens 3 Toren Vorsprung irgendwie in die Halbzeit gehen und selbst wenn du dann 2 kriegst, hätte man auch 5 machen können vorne. Da waren auf jeden Fall genug Chancen
dafür. Vor allem reden wir halt da jetzt mal wirklich über Chancen rausgespielt.
Genau.
Und nicht über, wir verlängern irgendwo den Ball hin und dann passiert vielleicht was oder auch nicht. Das erste Tor ja eh schon, da haben wir darüber gesprochen. Das zweite Tor vielleicht das auch nochmal positiv rauszustellen, was wir vorher schon mal hatten. Du kriegst das Gegentor, aber du reagierst halt diesmal auch wieder direkt. Es sind wieder 2 Minuten später, 33. Minute. Spielst du wirklich über mehrere Stationen dieses Ding wirklich gut. Also Kutschke legt ihn einmal schön ab und dann geht's relativ schnell. Und Kaya, also das, ich habe das im Stadion schon so gefeiert. Kaya steht, Kaya zieht auf, wartet genau auf den Moment, in dem der Ball kurz vor der Grasnarbe ist, legt ihn nach hinten ab. Keiner hat es gereiht und dann steht hinten Jens und schiebt ihn halt wieder rein. Das war so überlegt, so gut mit dieser Übersicht dann einfach gespielt. Weil, also, ich möchte da keine Namen nennen, aber andere Stimmen hätten in dem Moment dann wieder irgendwie versucht, den Volley drauf zu knallen, hätten es aus dem Winkel nicht geschafft. Und es war einfach richtig schön. Und das, auch da freut es mich wieder mega für Fatih, weil es einfach richtig geil war.
Ja, das war einfach überragend herausgespielt. Also es kommt ein langer Ball nach vorne. Dann gewinnst du sofort den zweiten Ball, kannst dann ablegen, kannst dann nach außen durchstecken, wieder eben zurücklegen. Das war einfach ein hervorragend herausgespieltes Tor, also wie es sein sollte.
Genau, da sind wir halt jetzt an dem Punkt, wo ich vorher gesagt habe, das ist die Entwicklung, die ich jetzt über die letzten Spiele irgendwie hinweg sehe, dass es für den Gegner einfach extrem schwer mittlerweile ausrechenbar ist, wie wir zu Chancen kommen. Und das ist zum ersten Mal, also auch vielleicht so ein bisschen eine Entwicklung einfach von mir, dass ich sage, okay, ich habe lange irgendwie nicht unsere Spielidee wirklich gesehen, aber wahrscheinlich ist tatsächlich einfach diese Unberechenbarkeit gerade unser Faktor. Eben weg von diesem, im Chemnitz-Spiel haben wir noch so eine Phase, wo wir nur noch über lange Antonitsch-Bälle kommen, hinzu, es ist extrem variabel, hinzu, ja, Kutschke-Verlängerungen, Heiko-Solo-Läufe, dieses Tempo, das Kaya mitbringt, grundsätzlich ein Zusammenspiel von Kutschke und Ajensa vorne, dann Thalhammer, der in den letzten Spielen schon auch mega an Selbstvertrauen dazu gewonnen hat, sich offensichtlich wieder mehr zutraut, gepaart mit dann irgendwann auch noch Spieler, die von der Bank kommen, individuelle Klasse haben, gerade irgendwie Beister, der auch aus der zweiten Reihe und so auch mal abziehen Elba, kann.
Der für mich immer so wieder spielt.
Genau. Also das ist wahrscheinlich diese Stärke, die sich jetzt in den letzten Spielen auch für mich nochmal mehr rauskristallisiert hat. Man kann vielleicht auch sagen, dass ich einfach ein bisschen hinten dran war und meine Zeit gebraucht hat, aber das ist so meine Entwicklung der letzten Wochen auch.
Ja, also ja, ich sehe, dass es da mega gut war, dass die Abstimmung halt besser zu sehen war, aber ehrlich gesagt ist das halt, wie du es auch vorsagst, für mich das erste Spiel, das genau so war. Also es ist halt das erste Mal, dass du sagst, okay, du siehst da Abläufe, du siehst es einstudiert, das ist super gemacht. Ich meine, allein der Laufweg von Ajensa, also ich meine, dass er da mit Vollsprint halt auch in den Raum reinläuft, das ist ja auch eine Qualität, die er halt hat. Ich meine, was war der jetzt, 6 Tore oder so? Und es sind eigentlich alles irgendwo am Ende des Tages Abstauber, aber weil er halt immer genau da steht, weil er immer genau dahin geht, wo der Abpraller hingeht, weil er dahin geht, wo der Ball quergelegt wird. Das ist halt einfach eine Qualität, die er hat, zusätzlich dazu, dass er am Ball ziemlich viel kann. Und das war einfach in der Situation von allen Teilen, das gesagt, das war einfach super eingestudiert. Du spielst den Ball, du legst ihn nach außen ab dafür, und Kaya weiß genau, da kommt jemand. Der schaut ja nicht mal. Also gefühlt, er schaut ja nicht mehr. Er weiß einfach, da kommt gleich jemand. Legt ihn nach hinten und schiebt ihn rein. Ja, geiles Tor. Mega geiles Tor.
Ja, vor allem muss man halt auch sagen, also du hast zum einen das offensive Potenzial, also gerade Ajensa, also seit der da war, ich meine, also der spielt wirklich überragend. Der hat von der ersten Minute eigentlich voll eingeschlagen. Und dann, wenn man sich ja das zwar ansieht, klar, du hast gegen Zwickau schießt du 4 Tore, in Braunschweig schießt du 3 Tore und davor gegen Münster hast du auch 3 Tore, also 10 Tore aus 3 Spielen. Da hast du einfach auch eine Qualität, wenn du die abrufst und wenn du die anwendest, die einfach in der dritten Liga schon sehr, sehr stark ist, also wo wenige andere Mannschaften haben.
Ja. Und der Ajensa ist halt das Kuriose irgendwie für mich, der Ajensa ist ja, dass er am Ball halt quasi so unglaublich stark ist, Dribbling mega stark, also der könnte gefühlt ja auch irgendwie alles spielen und am Ende des Tages ist er trotzdem halt dann der Knipser, also der dann da steht und die Bude einfach macht. Und dann vielleicht auch noch, also ich meine, die erste Halbzeit war ja quasi irgendwie dann zumindest am Schluss immer Ajensa geprägt, ich meine, 2-mal staubt er halt ab, nachdem die Vorarbeiten halt eigentlich das waren, was dieses Tor ausmacht, und dann holt er einen Elfmeter raus, nachdem ich schon im Stadion gesagt habe, ach du Scheiße, geht halt in den 16er rein, legt sich den Ball zu weit nach rechts und merkt, er kriegt ihn nicht und fädelt ein, fällt hin. Und dass das einen Elfmeter gibt, ist ein bisschen fragwürdig, weil ich das Gefühl, also es war kein Elfmeter, ich glaube, weiß nicht, ob ihr irgendwie anderer Meinung seid, aber dass das auch überhaupt funktioniert, also dass der Linienrichter nicht zumindest sieht, oh ja, nee.
Ja, also wenn wir vorher irgendwie über zum Beispiel diese rote Karten-Thematik irgendwie Richtung Videoschiedsrichter oder so diskutieren, ob man das als klare Fehlentscheidung umstimmen würde, da wäre ich bei der roten Karte von Kaya so, dass man sagt, okay, das kann man irgendwie so auslegen, dass man da gelb einfach als Tatsachenentscheidung irgendwie vertretbar lässt, dass der Elfer jetzt hier ist, würde ich als klare Fehlentscheidung dann zurücknehmen.
Ja, also ich würde es nicht als Schwalbe auslegen, weil das sowas dann halt auch kein da
ist. Es ist einfach zu wenig für einen Elfer.
Ja, es war quasi nichts. Ich meine, für mich siehst du, dass er den Ball, er merkt, der Ball ist zu weit rechts und er stürzt ihm hinterher irgendwie.
Also als klare Fehlentscheidung würde ich den nicht zurücknehmen. Ob man den pfeifen muss, ist für mich wieder was anderes. Aber das ist ja genau, also die Qualitäten von Eckhard, der ist eben schnell, quirlig, auch nicht der Größte und hat dann einen ganz anderen Schwerpunkt und kommt dann überhaupt in die Situation vor den Gegenspieler und der greift ihm schon kurz an die Schulter. Und wenn man einfach eine gewisse Geschwindigkeit hat, dann kann das eine Rolle spielen, dann kann ich das aus dem Tritt bringen. Also zurücknehmen würde ich den Elfer auf keinen Fall, ob man den jetzt unbedingt pfeifen muss, weil eben ein bisschen Körperkontakt auch im 16er immer vorhanden ist, das ist wieder was ganz was anderes. Aber das zeigt für mich oder ist schon ein bisschen sinnbildlich für mich so für die Qualität, dass er einfach diese Schnelligkeit hat und den Antritt, um dann überhaupt in den Raum zu kommen und vor den Gegenspieler oder zwischen Gegenspieler und Ball zu kommen.
Ja, also dass das ein absoluter Top-Transfer ist, haben wir jetzt auch eigentlich noch nie so wirklich in unserem Podcast herausgehoben, aber das ist schon auch so einen Spieler am letzten Spieltag ablösefrei zu holen in die dritte Liga.
Ja, das ist schon total. Also ich glaube, das haben wir schon mal irgendwann angesprochen, dass es halt auch, also dass es halt verwunderlich ist, dass ein Spieler mit so einer Qualität dann noch irgendwie als Free Agent darum steht, weil.
Ja, so also, in der Situation auch eine Win-Win-Situation.
Ja, total. Ich meine, für ihn ist es ja auch super. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, also kommt natürlich auch, wie unsere Saison ausgeht. Also ist die Frage, wie lang halt der Weg zwischen mit uns geht, weil es ist halt wieder ein Spieler, der einfach eine enorme Qualität hat, die vielleicht auch nach höherem ruft.
Auch das sagt er ja in den ein oder anderen Interviews, steht ihm wahrscheinlich ein Stück weit nach den Leistungen auch zu. Aber klar, also ich würde auch stark davon ausgehen, dass er nächste Saison nicht mehr dritte Liga spielt.
Ja, im Endeffekt ist es wie Kittel. Also für mich war Kittel halt auch einfach so ein Spieler, der ja momentan immer noch in der zweiten Liga spielt, aber das Niveau eigentlich schon locker hat in der ersten Liga, jetzt nicht bei Bayern oder Dortmund zu spielen, aber zumindest mal wieder bei Frankfurt oder so. Also deswegen einfach, es gibt halt einfach so Spieler in diesen Ligen, von denen du weißt, das ist nicht für immer hier. Aber genießen wir es, solange er da ist und vielleicht können wir ihn ja halten, wenn wir aufsteigen, das wäre ja noch geiler. Deswegen, ja, es ist cool, dass er da ist und solange er da ist, ist er irgendwie eine Lebensversicherung in vielen Situationen. Vor allem, wenn ich sehe, also ich meine, ich weiß, ich kann schon wieder ins Negative abdriften, aber vielleicht gehen wir erstmal im Positiven weiter. Diesen Elfmeter nimmt sich natürlich Kutschke und natürlich macht Kutschke den auch wieder souverän, also macht Elfmeter schießen kann er.
Gönnt man ihm auch, finde ich, dass er jetzt einfach mal wieder ein Tor zu Buche hat, weil er hat ja die letzten Spiele wirklich seine Rolle mega gut angenommen, war an vielen Toren beteiligt. Also finde ich auf jeden Fall richtig starke Auftritte gehabt, aber als Stürmer wirst du halt am Ende dann doch wieder ein Tor angemessen.
Ja, das Problem ist aber im nächsten, also da kommen wir ja schnell im Endeffekt drauf, aber diese, also die Chancenverwertung von Kutschke ist so unter aller Sau. Also natürlich, ich gebe dir da voll recht, dass er halt irgendwie so eine Rolle annimmt, der geht inzwischen besser mit seinem Körper rein, er legt einfach ab, er spielt vorbereitet, er macht Räume, er läuft extrem viel, kämpft nach hinten, räumt hinten alles ab und raus. Also der Einsatz ist total da, also da kannst du überhaupt nicht sagen. Allerdings auch in diesem Spiel, ja, was da für Chancen liegen gelassen werden, vor allem Kopfballchancen auch. Und weil du sagst, das ist eigentlich der Kopfballstürmer. Und das ist, wenn wir sagen, ein Stürmer wird an Toren gemessen und du sagst halt, okay, wie viele Tore hat er jetzt die Saison? 7 oder so? Und davon 5 Elfmeter oder 6?
4, 3, 4. 5.
Viele. Also ich meine, also Abschluss ist wirklich grausig und auch in diesem Spiel war es wieder grausig. Aber alles andere, was er bringt, ist natürlich extrem mannschaftsdienlich. Und es funktioniert halt, wie du vorhin sagst, einfach in dieser Kombination mit Ajensa extrem gut. Weil dieses Räumereiß, das ist ja genau das, das ist im Endeffekt genau die Diskussion, die wir in den letzten Jahren immer hatten. Irgendwie eigentlich sollte die Kombination aus Lescano und Kutschke ja genauso funktionieren, wie jetzt die Kombination aus Ajensa und Kutschke.
Ja, und so unterschiedlich sind ja auch Ajensa und Lescano eigentlich.
Gar nicht, überhaupt nicht. Genau derselbe Spielertyp. Am Ball gut, relativ klein, bullig, Und nur halt hat irgendwie Lescano nie die Buden gemacht. Und genau das, was wir damals ja gesehen hatten und eigentlich gedacht haben, die müssen doch zusammenspielen. Genauso spielen die beiden jetzt zusammen und es funktioniert. Und es liegt nicht daran, dass Kutschke die Tore macht, sondern es liegt daran, dass Kutschke die Räume macht. Ja. Und solange es funktioniert, ist das gut. Aber es ist natürlich schon teilweise ein bisschen hart und da vielleicht auch mal die Situation in dem Spiel, er schießt halt trotzdem immer. Und dann muss ich mir halt irgendwann sagen, okay, vielleicht muss man irgendwann auch mal wieder, ja, er hat die Stürmer-Mentalität, dass er schießt. Aber auch in diesem Spiel waren ein, zwei Situationen dabei, okay, dann kann man vielleicht auch mal nochmal querlegen, wenn man dann so schießt. Dann, da stehen Leute und dann kann man vielleicht auch noch schießen. Aber mich würde mir ja auch total freuen, wenn er einfach dieser Knoten platzt und er schießt einfach aus dem Spiel die Dinger wieder rein. Das wäre ja noch viel geiler. Nur.
Es wäre ihm zu gönnen, ja.
Zu gönnen wäre es ihm. Schauen wir mal, was passiert. Ja, dann steht es 3-1, 41. Minute und eigentlich musst du jetzt mit 3-1 in diese Halbzeit gehen, aber auch das schaffst du nicht, um da vielleicht wieder mal wieder ein bisschen und den Negativen zurückzukehren. Ich meine, dann wirst du halt dann irgendwie gefühlt, sind alle mit dem Kopf schon in der Halbzeit. Ich kann mich erinnern, dass irgendjemand neben mir stand, der geflucht hat, bis dauer, weil es nach 2 Minuten Nachspielzeit, die ja eh viel zu lang waren, noch eine 2,5 gibt, weil wir 12 Minuten
von der Ecke brauchen.
Und da wieder vollkommen irrational rumrantet. Und unsere Mannschaft es schafft um 45 plus 3 einfach nochmal einen an der Außenbahn durchsprinten zu lassen. Eine Flanke in die hintere Hälfte des 16ers gibt und da steht wieder jemand Muttersehen allein, kann den Ball annehmen, kann ihn ablegen auf den nächsten, der Muttersehen allein steht und der wurschtelt ihn dann halt mit einem abgefälschten Schuss irgendwie rein. Aber das ist ja genau das, was wir vorher sagen. Wie kann das sein? In so einer Situation, natürlich geht das schnell, ja, aber du hast da hinten 5, 6 Leute in dem 16er. Die sind eigentlich da und es sind 2 Gegner frei und die machen das Tor dann glücklich, aber sie machen das Tor. Das hat so hart erinnert an das Relegationshinspiel. Noch in der allerletzten Sekunde der Nachspielzeit noch mal einmal abgeschaltet, Ball durch den 16er Gegentor. Ist man da mit dem Kopf dann einfach in der Halbzeit oder ist das einfach? Weiß
nicht. Ja, man macht sich halt in der Situation dann schon viel kaputt, was man sich eigentlich in dieser so mega guten Halbzeit eigentlich erarbeitet hat, weil 3-1 hat dann doch nochmal was komplett anderes als ein 3-2.
Ja. Und dann gehst du, okay, dann gehst du mit 3-2 in die Halbzeit, was ja irgendwie auch okay ist. Und vom Spiel, wie du es gesehen hast, ja, wir sind extrem dominant. Wir sind die viel bessere Mannschaft. Wir führen nicht so hoch, wie wir führen müssten, weil wir es uns selber zuzuschreiben haben, weil wir die Tore nicht machen. Tada. Und dann hast du aber so eine zweite Halbzeit, für die es mich immer noch gruselt. Aber für mich war diese zweite Halbzeit einfach genau das Gegenteil dieser ersten Halbzeit. Verwaltet, nichts mehr getan, gehofft. Belohnt worden dadurch, dass der Gegner halt irgendwie seine Chancen nicht nutzt. Also ich kann mir eine Situation erinnern, dass bei der Gegner Muttersehen allein 2 Meter vor der Torlinie stand, nicht gemerkt hat, dass er den Ball hat und dann den Bundic anschießt. Und klar hatte jetzt da irgendwie Zwickau und ich 500 Chancen in der zweiten Halbzeit. Aber wenn das Ding 3-3 ausgeht, was passieren kann, dann kannst du es jetzt nur selber zu
tun. Dann sitzen wir wieder da und sprechen über 2 verlorene Punkte.
Ja, also deswegen, ich verstehe es nicht. Woher kommt diese zweite Halbzeit? Die erste Halbzeit furios, aber hinten nicht konsequent genug. Und die zweite Halbzeit gar nichts. Und dann am Ende ja, halt irgendwie über dieses Spiel geduselt. Und dann schießt er halt ein 4-2, was folgerichtig dann mal irgendwann ein Konter war, der dann von Beister abgeschlossen wird. Aber da hatte ich auch noch Angst, wenn der in der 85. Minute Tor nicht macht, hatte ich auch noch Angst, dass vielleicht danach noch das 3-3 fällt.
Ich meine, das Spiel hat dir halt einfach wieder vor Augen geführt, dass es noch nicht so gegeben ist wie in Braunschweig, dass du einfach in jedem Spiel und über 90 Minuten defensiv stabil stehst. Du hast dann immer wieder, wie du auch schon also gesagt hast, ich weiß nicht, sind es Aussätze oder Unkonzentriertheiten, das ist einfach von außen relativ schwer zu erklären, weil man da einfach nicht nah genug auch im Training und an der Mannschaft dran ist. Aber zumindest ist es gegeben, dass du über 90 Minuten noch nicht das abrufen kannst. Und das führt dann einfach immer wieder auch zu gefährlichen Situationen und Gegentoren. Und absolut, also du hast es ja auch gesagt, ich meine, gehst du mit 3-1 in die Halbzeit, dann sollte das schon einfach mehr als die halbe Miete sein, um das Spiel zu gewinnen. Dann bist du aber bei 3-2 und dann hast du auch noch einfach Chancen für den Gegner zum 3-3 und dann kann natürlich auch sowas schnell mal kippen.
Ja, also was halt in der zweiten Halbzeit schon auffällt, ist, dass wir uns relativ weit hinten reindrängen lassen und selber zurückziehen, vielleicht weil dir das irgendwie unbewusst irgendwie selber eine Sicherheit gibt, stabiler zu stehen, wenn du irgendwie kompakter bist, aber dass das halt eigentlich nicht zielführend ist oder ja, zumindest gewisse Risiken birgt, ja, glaube ich, weiß auch die Mannschaft selber, weil ich habe schon gesehen, dass es halt weiterhin eine konzentrierte Abwehrleistung war. Ich habe jetzt nicht so viele Chancen noch im Kopf, natürlich waren die auch da und natürlich darfst du dich auch nicht beschweren, wenn Zwickau halt dann irgendwie mit dem Druck, den die definitiv ausgeübt haben, zum 3-3 kommt. Aber ich fand es eine sehr konzentrierte Abwehrleistung im zweiten Durchgang auch.
Ja, ich sehe jetzt auch nicht so die krassen Fehler. Also ich meine, jetzt diese eine Situation, in der dann plötzlich der Gegner wirklich, also wirklich 2-3 Meter vom leeren Tor stand und den Ball nicht reinmacht, das war halt irgendwie auch ein bisschen Zufallsprodukt, da haben wir den Ball auch einfach nicht rausbekommen. Aber was ich mich halt in Situationen frage, ist das halt dann, ist das die taktische Anweisung von Sabine in der Halbzeit zu sagen, okay, erste Halbzeit war furios, aber irgendwie hat es nicht jetzt netto nicht so funktioniert, wie wir es eigentlich gebraucht hätten für den Aufwand. Und jetzt stellen wir uns rein, um nicht einen Konter zu kassieren.
Weil ich glaube nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht die Vorgabe von ihm war und ich glaube auch nicht, dass ihm das gefallen hat, wie.
Weil das kann ich mir eben auch nicht vorstellen. Weil natürlich ist das, selbst der Vorher schon gesagt, natürlich ist das ein Ansatz, in dem du sagst, okay, ich stelle mich jetzt rein, um stabil zu sein, den Konter zu setzen in der Situation und dann hoffen, dass ich halt irgendwie in der 70. Minute schon den Konter setze, oder 60. zum 4-2 und dann ist aus. Das kann ja auch passieren so. Wir hatten nur diese Konterchancen irgendwie nicht wirklich. Aber ich finde, das ist irgendwie, da will ich jetzt nicht wieder in diese Anspruchkiste rutschen, aber ich finde es halt auch einfach so gefährlich. Und dann, natürlich kannst du auch, wenn du offensiv spielst, gegen Zwickau nochmal ein Gegentor kriegen. Aber ich glaube, es ist in so einer Situation, vor allem wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, doch eher wahrscheinlich, dass du in der zweiten Halbzeit dann gewinnst du die zweite Halbzeit halt 2-1, ja, wenn es genauso läuft wie in der ersten. Aber sich hinten reinzustellen und einfach nur auf einen langen Ball zu hoffen.
Ja, also wäre sicherlich mal interessant zu sehen oder zu hören, wie das die Spieler oder der Trainer nochmal gesehen hat. Vielleicht haben wir irgendwann die Möglichkeit mal noch dazu, auch das mal zu fragen.
Ja. Naja, ansonsten nehmen wir das Positive raus. Also ich meine, das 5 Spiele in Folge ungeschlagen jetzt wieder. Es ist ja wirklich so ein Wellending. Die ersten 5 Spiele waren ungeschlagen, dann hast du 5 Spiele ohne Sieg gespielt und dann spielst du halt 5 Spiele wieder ungeschlagen. Mhm. Und man merkt es ja jetzt auch schon wieder, man merkt, wie in den ersten Spiel darüber geredet haben, wie man jetzt darüber geredet hat, das ist halt auch alles nicht Gold, aber es ist auch alles nicht scheiße.
Was ich schon interessant auch danach fand, war die Aussage von Sabine, dass er sagt, er gewinnt lieber 4-2 als 2-0. Das ist ja jetzt auch eine Aussage, die du nicht jedem Trainer irgendwie so zuordnen kannst. Hätte ich jetzt auch ihm nicht unbedingt so zugetraut, weil ich meine, also viele legen dann doch erstmal auf eine solide Defensive irgendwie Wert. Aber du hast schon in dem Spiel auch, finde ich, extrem gemerkt, gerade in der ersten Halbzeit, weil das einfach begeisternder Offensivfußball auch war, wie sehr die Leute in Ingolstadt danach auch irgendwie lechzen. Eben dieses, ja, wir feuern da vorne raus, was geht und schießen zur Not auch irgendwas allen Lagen und erarbeiten uns Chancen am Stück und zur Not geht dann hinten eben auch einer rein. Aber das ist halt ja eine andere Situation dann einfach in dem Spiel, als irgendwie in dem Haching-Spiel, wo halt beide Seiten relativ tief stehen und das ist halt ein Top-Spiel und am Ende geht es 0-0 aus. Aber natürlich ist das für den neutralen Betrachter einfach nicht so schön zu sehen und genau das ist halt das, was Ingolstadt auch mal wieder langsam braucht. Irgendwie begeisternden Offensivfußball. Und das kam mir in dem Spiel echt gut an. Wohingegen man auch wieder sagen muss, in der zweiten Halbzeit hast du dann auch wieder teilweise Pfiffe gehört, obwohl du 3-2 vorne bist und dich halt eben zurückgefallen ist. Das hat dann die Kehrseite wieder.
Ich finde halt irgendwie, also die Pfiffe ist dann auch wieder komplett unangebracht. Ja. Was ich da verstehe, ist natürlich dieses, vor allem für den jetzt neutralen oder halbneutralen Zuschauer, der mal da hingeht bei 5 Grad, ja, dass du natürlich, wenn du schon Drittliga-Fußball anschaust, dass du dann eher sowas wie 4-2 erwartest als 0-0, weil ich meine, Drittliga-Fußball ist halt auch nicht taktisches 0-0 auf höchstem Niveau, ja, sondern Drittliga-Fußball ist halt eher, wir haben genug drüber geredet, beide Seiten machen Fehler und dann ist ein 4-2 natürlich auch wesentlich besser anzuschauen als ein 0-0, das jetzt nicht dran liegt, dass da gerade die 2 besten Mannschaften der Welt 0-0 spielen, sondern dass halt eher so ein bisschen abgetastet wird und nichts passiert.
Ja, genau.
Und ja, das ist halt so ein bisschen auch der Trade-off. Wenn ich mir schon dritte Liga anschaue, dann will ich halt auch ein bisschen was sehen. Das kann ich schon verstehen. Und deswegen kann ich auch die Argumentation verstehen. Mit dem lieber 4-2 als 2-0. Ja, gut. Ansonsten, wir sind Zweiter. Plötzlich wieder.
Naja, was halt auch wieder irgendwie nicht gerade für die Liga spricht. Also ich hätte auch, wenn man sich halt die Tabelle anschaut, dass was wir durchstrecken, auch Halle und vor allem auch Braunschweig irgendwie, also gerade die zwei hätte ich halt wesentlich stabiler irgendwie eingesetzt. Ja, Haching hat halt zumindest irgendwie dann, spielt dann im Zweifel 0-0. Und ja, ist auch nicht schön anzuschauen, aber die haben halt eine Niederlage und das hält die halt auch irgendwie oben, weil der Rest halt auch nicht konstant gewinnt zumindest. Duisburg hat jetzt, glaube ich, vier Siege am Stück schon. Ja, damit bist du halt dann auch gleich mal Tabellenführer.
Ja, es ist halt das Faszinierende. Ich meine, wir hatten ja wirklich eine dicke Durststrecke jetzt zwischendurch auch. Und dass du so schnell, natürlich mit drei Spielen gewonnen, aber dass du so schnell quasi wieder auf Platz 2 kommst. Aber das hat die dritte Liga eigentlich jedes Jahr ausgezeichnet, dass kaum einer absetzt und dass es sehr, bis zum Ende sehr eng bleibt. Von dem her muss man halt nie den Teufel an die Wand malen eigentlich.
Ich meine, das ist genau das, wo ich auch nochmal darauf hinweisen wollte. Ich habe mir nämlich auch das in Erinnerung gehabt, und die Situation mir mal genauer angesehen. Also wenn du jetzt mit dem Schnitt 15 Spiele, 28 Punkte, dann würdest du am Ende der Saison, wenn du den halten könntest, bei 70 Punkten rauskommen. Und das ist dann einfach so, in der letzten Saison 70 Punkte war WM Wiesbaden auf dem Relegationsplatz. 71 Punkte war der KSC auf dem zweiten Platz und der ist aufgestiegen. Und das haben wir ja auch schon ganz am Anfang bei der Saisonvorschau gesagt. In der 20er Liga und gerade in der dritten Liga, wo die Mannschaften schon relativ ausgeglichen sind, da wird jeder mal eine Durchstrecke haben, da wird jeder auch mal Punkte lassen und da geht es halt darum, vor allem konstant zu punkten.
Genau so ist es, ja. Also natürlich, wir dürfen uns jetzt auch wieder, mal wieder nicht davon blenden lassen von diesen Spielen aus der letzten Phase zwischen den Länderspielpausen mit 4 ungeschlagenen Spielen, 3 Siegen davon, weil es halt natürlich auch eigentlich relativ einfache Gegner waren, mit Ausnahme dann von Braunschweig, die aber halt auch in der schwierigen Phase sind. Also das Spiel wäre definitiv auch anders gelaufen, irgendwie Anfang der Saison. Aber gut, du musst halt auch gegen solche Gegner erstmal deine Spiele gewinnen oder deine Punkte holen. Deswegen haben wir halt in der letzten Phase jetzt auf jeden Fall einfach mal abgeliefert, punktemäßig. Und jetzt mal schauen, wie es halt weitergeht. Jetzt hast du irgendwie die drei M's vor der Brust, Mannheim, Meppen und Magdeburg. Da habe ich nachgeschaut, die haben auch alle aus den letzten 5 Spielen jeweils nur einen Sieg geholt. Also auch das ist ja nicht so, dass wir da nichts holen müssen.
Ja. Dann hoffen wir mal darauf, dass der Trend sich nicht, der Trend schon, aber dass sich nicht das wiederholt mit auf ab, ja. Weil jetzt wären wir definitiv gerade wieder an ab. Ja. Aber naja, positiv, vielleicht ist eins noch kurz vor Schluss, wenn man raus will, ist irgendwie die Stimmung, die jetzt so wieder herrscht, gerade aktuell, was mich ja irgendwie überrascht hat, auch nach dem Spiel, was überrascht, aber irgendwie nach dem Spiel jetzt gegen Zwickau, war halt dann doch diese Feierlust am Ende des Tages, weil irgendwie dieser Sieg wurde doch wieder ganz gut zelebriert irgendwie und auch ein bisschen intensiver nach dem Spiel mit der Mannschaft. Und das finde ich ein total positives Zeichen. Ich weiß gar nicht, warum mich das überrascht oder irgendwie haben wir schon gefeiert, aber irgendwie war das wieder eine andere Qualität als das, was jetzt irgendwie über Jahre, also im Jahre weg jetzt sowieso war, aber jetzt irgendwie auch dieses Jahr war. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein Zusatzfunken, weil dieses Feiern mit der Mannschaft war da nochmal ein Tick intensiver irgendwie. Und weiß nicht, Martin, wie siehst du generell die Stimmungsentwicklung? Stadion, Mannschaft.
Meinst du jetzt Support oder einfach so Stimmungslage auch?
Beides.
Support grundsätzlich auch ausbaufähig, aber man merkt halt schon einfach, wenn es auf dem Rasen stimmt, dann geht auch was in Phasen, wo gedrückt wird. Ja, und stimmungslagenmäßig, also mich hat das auch nach Zwickau ein bisschen überrascht, dass jetzt schon wieder sehr, sehr große Töne von einigen Fans, auch vom Vorschreier, gespuckt werden Richtung Aufstieg, finde ich, ist in der Situation nicht angebracht. Aber grundsätzlich kann man das ja positiv werden, dass halt im Umfeld des FC Ingolstadt auch mal wieder gute Stimmung einfach ist. Ich fand es überraschend, auch zum Beispiel beim Mitgliederversammlung oder noch extremer beim Fantreffen, dass eigentlich kaum kritische Themen irgendwie angesprochen wurden. Ich meine, das waren jetzt beides irgendwie Treffen, die zum ersten Mal nach dem Abstieg auch irgendwie stattgefunden haben. Ja, also Donaukurier hat ja irgendwie geschrieben, dass ich offenbar beim Fantreffen der Kritischste war. Das muss, wer mich erkennt, dann aktuell wer auch einige. Kennt,
der kann auch einiges sagen, wie kann das denn sein? Du kritisch. Quatsch. Komm.
Ja, also das hat mich ein Stück weit überrascht und kann da auch nur davor warnen, dass wir uns halt jetzt nicht komplett blenden lassen. Also es ist gut, dass die Mannschaft einen Kredit hat, den man ihr halt auch einfach abkaufen kann, dass die mit vollem Herz dabei sind und dass das eine komplett andere Mannschaft und eine Einstellung ist, die wir die letzten Jahre nicht hatten. Aber mich hat überrascht, dass das alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist.
Ja, dafür sind wir ja da. Wir mahnen und warnen. So, hast du dir gesagt? Ja, das ist ja genau das, was ich vorher gesagt habe. Also, ja, also wir haben es in der ersten Hochphase gesagt, wir haben es jetzt heute auch wieder in dieser Hochphase gesagt. Man muss die Spiele halt auch inhaltlich bewerten. Man sagt ja irgendwie immer so, ja, nachher fragt keiner mehr, wie du gewonnen hast. Und genau das ist ja genau die Gefahr. Also wenn du immer irgendwie Spiele so oder so gewinnst. Oder
also das können wir uns zumindest nicht angreifen lassen, dass wir nicht fragen, wie wir gewonnen haben.
Genau. Dafür sind wir da. Wir mahnen, wir warnen, wir sind kritisch. Wir sind aber natürlich auch positiv. Ich meine, wir sind noch ein bisschen...
Ja, also mir hat das jetzt auch die letzten Spiele einfach extrem Spaß gemacht, weil das ja begeistert Offensivfußball ist, den ich jetzt auch in Ingolstadt schon länger nicht mehr so gesehen habe. Und klar, natürlich auch so eine Halbzeit wie die erste in Braunschweig oder so. Sowas macht halt einfach viel, viel mehr Laune, als irgendwie mit einem 0-0 in die Pause zu gehen und dann irgendwie zäh unentschieden zu spielen, vielleicht zu verlieren, mit Glück mal zu gewinnen. Aber so Halbzeiten brauchst du halt auch einfach mal.
Ja. Eben, aber deswegen ist es halt auch wichtig, nicht erfolgsblind zu werden und einfach nur zu sagen, ja, alles super, alles toll, weil es sind halt einfach viele Schwächen auch irgendwo, was auch irgendwie ist. Und zum anderen, was du ja gerade gesagt hast, diese Gefahr, jetzt schon wieder groß nach Aufstieg zu schreien, kann natürlich die Stimmung auch extrem wieder vergiften, wenn es mal wieder doch schlechter läuft.
Genau, also es entwickelt sich halt schon wieder eine leichte Anspruchshaltung jetzt dadurch. Und im Endeffekt haben wir halt aber auch von Anfang an gesagt, naja, wahrscheinlich geht es bis zur Winterpause halt einfach auch nur darum, dran zu bleiben. Das Teilziel scheint jetzt schon mal soweit zu erreicht. Jetzt müssen wir noch die, weiß nicht, 6 Spiele sind noch bis zur Winterpause, irgendwie sowas, ordentlich rumbringen, um halt auch da in der Phase dabei zu bleiben. Aber letztendlich auch die Aufstiegsfrage wird sich irgendwie dann im März, April entscheiden, wenn du da nochmal so konstant punktest. Was ich halt einfach herausheben möchte, ist, wie sehr wir aus diesem Loch, das wir irgendwie im September hatten, da wieder rausgekommen sind. Weil das ist ja eigentlich immer diese Schwierigkeit halt. Wenn du mal in einem Lauf drin bist, dann läuft vieles von alleine. Aber halt einfach, naja, diesen Schritt zu schaffen von, und da gab es ja auch negative Interviews, auch von Kutschke und so weiter, über manche Mannschaftskameraden, dass manche nicht mit 100% dabei sind und so weiter. Manche meinen, es läuft von alleine hin zu wieder einfach einer absolut stimmigen Truppe. Und das sieht man ja von außen wirklich, dass es in der Mannschaft halt einfach passt gerade. Das ist ja eigentlich die Herausforderung. Und die scheint ja echt ziemlich gut von allen Beteiligten irgendwie bewerkstelligt worden zu sein. Mannschaft, Trainer, Team, Umfeld.
Ja. Das würde ich so stehen lassen. Und sagen, wir beenden für heute. Nächstes Spiel ist in Mannheim. Fahrt alle nach Mannheim. Gibt Busse. Also noch, oder gibt es schon noch Plätze? Ja.
Bestimmt.
Torkelschanzer sagt Legion. Also meldet euch fleißig an, fahrt hin. Das ist ein ganz schönes Stadion eigentlich. Auch mal was Neues, war da noch nicht. Weiß schon, aber
ja, glaube ich, wird auch ein interessantes Spiel.
Ja. Gut, dann hören wir uns. Es gibt ja eine Länderspielpause, wir hören uns dann wieder.
Ja, da müssen wir uns tatsächlich mal
Zeit nehmen. Vor Weihnachten. Ja. Bestimmt nochmal. Klar, wir haben ja noch genug Spieler. Also irgendwann in der Adventszeit, wenn die Startzeit zu Start wird, dann kommen wir wieder granteln. Bis dahin. Servus.
Adi.
Servus.